Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Hallöchen.
Ja, guten Morgen. Der frühe Vogel fängt den Fisch oder so.
Fängt den Wurm, aber das ist auch uninteressant, was er fängt. Hauptsache, er fängt was.
Er fängt was, genau.
Obwohl früh ist relativ. Wir haben um 10 Uhr angefangen, ja. Jetzt können wir bald Mittagessen.
Weißwurst und Weißbier, ja.
Ja, und eine schöne Brezen, ne? Ja, ja, genau. Und süßer Senf, ja. Jetzt habe ich Hunger, super, toll. Gut, dann lass uns anfangen. Lass uns zur Tat schreiten.
Ja, es gibt Apple ja im Prinzip nur ein Thema.
Den Rest können wir überspringen. Dieses eine Thema kann man natürlich gerne noch unterteilen in Silicon und in Laptop sozusagen. Aber das hört ja zusammen. Ne? Das hört ja zusammen. Ja, gut, dann lass uns genauso schnell einsteigen, wie es Apple getan hat, und lass uns über Apple Music sprechen. Es gibt jetzt einen Voice Plan. Hast du das mitbekommen?
Mein Gott, interessiert mich null, ja.
Ja, irgendwie war es auch etwas. Ja, es ist also ein weiterer Plan oder ein weiterer Kostenplan im Apple Music Bereich. Man hat jetzt die Möglichkeit, für 4,99 im Monat Apple Music zu buchen und das Ganze ausschließlich über Siri zu steuern. Ja, Prost Mahlzeit. Gibt ja einige Leute, die haben Probleme mit Siri, und es gibt einige Leute, da funktioniert es hervorragend.
Also ich muss sagen, ich habe die letzten Wochen jetzt Siri aus anderen Gründen als Apple Music jetzt mal wieder vermehrt benutzt, und bei mir läuft das eigentlich einwandfrei. Und ich kann auch schon verstehen, warum dieser Musicplan jetzt kommt, und auch die Diskussionen im Nachhinein und die Beiträge, die man sich dazu durchgelesen hat zu dem Thema, weil, wie gesagt, mir hat sich das am Anfang nicht erschlossen, ganz dieser Plan, ja. Okay, gibt anscheinend einige, die gerade auch ihre Alexa so nutzen. Die dann einfach was in den Raum werfen und spiel mal bitte hier sowas und jenes. Okay, wenn man noch mal ein paar Euro sparen will, beziehungsweise einem das ausreicht oder man das sowieso nur so nutzt, okay, kann man machen. Wie gesagt, mir erschließt sich der Sinn nicht ganz, weil ich den Dienst auch ganz anders nutze, beziehungsweise hauptsächlich anders nutze als jetzt nur über die Sprachsteuerung. Wer es haben will, okay, ja, alle kann man, glaube ich.
Also wer damit als
Anbieter
zurechtkommt,
nichts falsch machen, ja.
Und wer dafür für diesen Anwendungsfall, das Ding ausschließlich über Siri zu steuern, zu haben ist und damit sich arrangieren kann oder damit komplett klarkommt, warum nicht? Allerdings gibt es noch zwei weitere Einschränkungen: kein 3D-Audio mit Dolby Atmos und keine lossless Musikqualität. Das sind noch zwei kleine.
Ja, wobei lossless.
Fußnoten. Da muss man natürlich auch die Endgeräte zu haben, die das natürlich vernünftig abbilden.
Dazu muss man die Ohren haben.
Ja, das auch. Das sind ja auch Endgeräte oder Aufnahmegeräte, wie man es nimmt. Oder Sensoren, wie man es auch nimmt.
Lossless, darauf kann man, glaube ich, sehr gut verzichten. Ja. Wie das mit dem, gerade mit dem Atmos-Geschichten und Spatial Audio etc. nochmal ein anderes Ding, das kann je nachdem vielleicht was sein, aber mein Gott, das sind, denke ich, Funktionen, auf die kann man gerne verzichten, ja. Das ist jetzt kein Must, ja. Mhm.
Gut, dann lass uns diesen Voice-Plan auch schnell verlassen.
Ja, ganz begraben.
Zeit sparen. Lass uns noch kurz über den HomePod Mini sprechen, den gibt es jetzt in weiteren Farben. Ja. Interessant, im Vorfeld gab es dazu keine Gerüchte, das war jetzt ein kleiner Überraschungseffekt, allerdings auch ein Überraschungseffekt, den ich jetzt nicht so hoch bewerte. Ich hätte mich über andere Überraschungen mehr gefreut, aber na gut. Neben Weiß und Schwarz gibt es das Ding jetzt in Gelb, Orange und Blau. Ich muss sagen, na, das sind Farbtöne außer Blau, die mir jetzt nicht so gefallen. Das Orange, ja, es ist aber auch eine Geschmackssache. Ich hätte mir so ein Product Red gewünscht. Das hätte sich bestimmt auch sehr gut gemacht. Ja, aber naja, gut, vielleicht kommt das noch. Ja, die Frage ist, sind die Farben dazu da, um den HomePod Mini-Markt etwas anzutreiben, oder ist das eine Maßnahme aus dem Grund heraus, dass die HomePods so gut laufen und dass sie jetzt einfach das Farbspektrum erweitern. Das würde ich gerne mal wissen. Ich würde gerne mal wissen, wie die konkreten Umsatzzahlen der HomePods aussehen.
Ja, okay, das wird Apple so schnell nicht aufschlüsseln. Nee. Ich denke mal, das ist eine Sache, die von Kunden nachgefragt wurde, gerade beim Mini. Nochmal so als auch als farblichen Akzent, wenn du den irgendwo stehen hast. Ich denke, da ist, wie gesagt, definitiv das Feedback zu Apple gekommen. Wir hätten gerne andere Farben. Ob es jetzt die sein müssen, kann man darüber diskutieren. Und natürlich eindeutig das Weihnachtsgeschäft.
Ja gut, das ist ein optimales Produkt fürs Weihnachtsfest. 99 Euro.
Tut nicht so weh. Wenn du das vielleicht auch nochmal mit dem Music-Abo kombinieren willst.
Ja, klar. Das ist ein guter ist das Preispunkt. So ein
Ding, was du auf jeden Fall ins Kinderzimmer stellen kannst, in Anführungszeichen. Und von daher, wie gesagt, nochmal in diversen Farben, das ist definitiv was garantiert in einigen oder unter einigen Weihnachtsbäumen zu finden sein wird dieses Jahr.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also preislich ist das ein sehr interessantes Produkt und für die meisten auch audiotechnisch okay. Obwohl ich immer noch sage, das Ding ist für einen intensiven und langfristigen Audiogenuss nicht geeignet, aber das ist ja auch nach wie vor, wie alles, meine persönliche Meinung. Also ich finde, die Dinger klingen nicht so toll. Also und ich wünsche mir auch wieder einen größeren HomePod von Apple, also ein leistungsstärkeres Gerät, was auch wesentlich besser klingt. Leider haben sie ja das größere Modell auslaufen lassen und nicht weiterentwickelt. Das ist eigentlich einer meiner größten Wünsche, dass Apple da mal was Neues macht im HomePod-Bereich.
Naja. Ja, nochmal so ein Hi-Fi. Ne?
Ja, ja. So ähnlich. Ja. Natürlich in die heutige Zeit übertragen mit den aktuellen Features. Gut, aber ein Produkt, was sie auch erneuert haben, was ja schon sehr lange in der Gerüchteküche umhergewabert ist.
Ah, das Hauptthema heute.
AirPods 3? Nee. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert hat, weil ich definitiv ein Kandidat für die AirPods 3 bin und ich sie mir wahrscheinlich auch zulegen werde. Mal schauen. Jedenfalls wurden die jetzt endlich vorgestellt und die waren in der Gerüchteküche ja schon fast schon Jahre unterwegs und jetzt ist endlich ein weiteres AirPods-Modell erschienen. Man muss dazu sagen, die AirPods 2 bleiben weiterhin im Sortiment. Da hat Apple den UVP auf 149 Euro runtergesetzt. Allerdings darf man diesen Preis gar nicht so ernst nehmen, weil der Straßenpreis liegt bei den Zweier-Modellen weitaus darunter, also Amazon, wie sie alle heißen, bieten die Dinger weit unter 149 Euro an. Also da darf man diese UVP-Preise nicht so ernst nehmen. Und die neuen Modelle, also die AirPods 3, gibt es dann für 199 Euro. Das ist auch der UVP-Preis. Weiterhin im Sortiment die Pro-Modelle, auch der UVP für 279. Da gab es ein kleines Silent Update. Die Dinger bekommen jetzt auch einen MagSafe Case und da haben wir jetzt schon ein Feature vorne vorweggenommen. Die AirPods 3 haben ein MagSafe kompatibles Ladecase. Und da noch eine kleine Anmerkung dazu. Die AirPods Pro gibt es ja mittlerweile im Markt straßenpreistechnisch so für 199 Euro, 189 Euro, je nach Anbieter. Da würde ich allerdings im Moment aufpassen. Ich gehe nicht davon aus, dass das schon die abgedateten Modelle sind. Da wird wahrscheinlich erstmal so der alte Plunder verkauft, ohne das MagSafe-kompatible Ladecase. Also wer darauf setzt, sollte entweder explizit nachfragen, ob die Dinger schon aktualisiert sind, oder sollte sie direkt bei Apple kaufen, um sicher zu gehen, dass er auch die mit dem MagSafe-kompatiblen Ladecase bekommt, wenn er darauf Wert legt. Das nur so als kleine Anmerkung. Ja, das Design ist ähnlich wie die Pro-Modelle. Man hat einen kleineren Stummel, kleineren Stiel, der da rausschaut. Im Endeffekt ist es so, als wenn man so die Pro-Geräte nimmt und die Silikonstöpsel abzieht. Wir haben auch kein ANC. Das finde ich nachvollziehbar, weil nach meiner Meinung, um ein perfektes ANC abbilden zu können, braucht man auch eine vernünftige Isolierung im Ohr und da sind eigentlich In-Ear-Kopfhörer oder In-Ear-Systeme besser zu prädestiniert als normale Ohrstöpsel. Dementsprechend haben wir ja auch kein In-Ear-Design, das ist das gleiche Design, was die Zweier auch haben Und das ist auch sehr gut so, weil ich kenne sehr, sehr viele Leute, die mit In-Ear-Kopfhörern absolut nicht klarkommen, die damit nicht klarkommen, dass sich so Silikonstöpsel in den Hörgang reinschieben, die damit ein Problem haben. Und da gab es ja auch Diskussionen, ob jetzt die In-Ears, ob das jetzt In-Ears werden oder nicht, aber ich denke, Apple hat sich da selbst mit einem Gefallen getan, dass sie genau dieses Segment besetzen ohne Silikonstöpsel und dementsprechend weiterhin auf das bewährte Design setzen. Wie die natürlich passen und sitzen werden aufgrund des kleineren Stummels und aufgrund des veränderten Designs, muss man dann halt im Praxistest sehen. Ja, die Steuerung erfolgt genau wie bei den Pro-Modellen jetzt über Drucksensoren. Das haben sie übernommen, die Steuerungsmimik. Die ist jetzt auch dort eingeflossen. IPX zertifiziert, bedeutet schweiß- und wasserresistent. Das hatten die Vorgängermodelle auch nicht oder die Zweiermodelle auch nicht. Wir haben 6 Stunden Hörzeit. Allerdings Hörzeit... Die 6 Stunden beziehen sich nur auf, wenn das 3D-Audio deaktiviert ist. Wir haben 5 Stunden Hörzeit mit aktiviertem 3D-Audio. Kommen wir zum nächsten Feature. Das ist ein vorhandenes Feature, 3D-Audio und Spatial Audio mit dynamischem Head-Tracking, genauso wie Adaptive EQ. Das ist eine adaptive Klanganpassung in Echtzeit an das individuelle Ohr des Konsumenten sozusagen. Ja, das sind so die grundlegenden Funktionen von den AirPods 3. Und den vollen Funktionsumfang kriegen wir nur, wenn wir auch ein iOS 13-fähiges Gerät haben, respektive iOS 13 auch benutzen. Wenn man unter dem unterwegs ist, dann reduziert sich das Feature-Set merklich. Jo, das war's.
Ja?
Ja. Hast du da was noch zu ja, sagen?
Nee, AirPods ist doch so hier dein, so eins deiner Lieblingsthemen. Ich hab
gedacht, du willst jetzt
hier so, AirPods 3, hurra.
Du, ich finde sie auf jeden Fall sehr interessant und aufgrund dessen, dass es keine In-Ear-Systeme sind.
Komm, laut Twitter sind die Dinger doch scheiße.
Wer sagt das?
Keine Vorteile gegenüber dem Pro, ja, viel zu teuer. Warum sollte ich von meinen Pros auf AirPods 3 upgraden? Hallo Freunde, du hast das Produkt auch nicht verstanden, habe ich dann mal gedacht.
Nee, das ist ein Segment, was richtig besetzt ist von Apple.
Und ja, nee, weil wie gesagt, bei Twitter gab es halt viele Kommentare von Leuten, die anscheinend das Produkt nicht verstanden haben. Ja.
Es ist kein Pro-Modell. Punkt. Ja. Es ist eine Weiterentwicklung der AirPods, aber es ist keine Weiterentwicklung der Pro-Modelle. So sieht's aus. Und wie die Pro-Modelle aussehen werden, ja gut, das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Und vielleicht lässt sich Apple da auch noch ein bisschen Zeit, bis da neue Modelle rauskommen. Davon ist auszugehen.
Ja, warten wir es mal ab. Vielleicht mit dem Mac Mini Update dann.
Nee, ich hoffe, das kommt eher als das Pro Update.
Ja, da würde ich nicht drauf wetten. Ne?
Naja, ich auch nicht. Mittlerweile habe ich es aufgegeben.
Ja.
Ja, gut, schön.
AirPods so, aber kommen wir doch mal zu dem Punkt, ja, wo ich ja dann auch eingestiegen bin in die Kino.
Ah, da bist du dann aufgewacht.
Nee, ich bin nicht aufgewacht. Ich war dann endlich zu Hause und war in der Lage, in den Stream mal reinzuschalten. Und da kam ich dann direkt pünktlich zur Vorstellung des M1 Pro. Ja. Eigentlich alles richtig gemacht vom Timing her, weil vorher das war ja,
die ganze Keynote war exakt 53 Minuten lang und das war eigentlich eine straffe Keynote. Also war gut durchgetaktet. Sie haben also nicht so viel Zeit verschwendet für die unwesentlichen Themen. Das muss man sagen, weil das Wesentliche war ja die nächste Skalierungsstufe der Prozessoren. Und es ist ja jetzt nicht es ist jetzt ja nicht, wie viele gesagt haben, eine nächste Prozessorgeneration im eigentlichen Sinne, sondern man hat letztendlich nur den vorhandenen M1 weiter skaliert. Und da sieht man auch, dass, wie ja auch schon im Vorfeld berichtet worden ist, und das war ja auch schon klar, dass man skalierungstechnisch noch viel Luft nach oben hat auf der gleichen Architektur. Und wir bewegen uns jetzt nicht in einer neuen Chip-Architektur im eigentlichen Sinne, sondern die M1-Technologie hat nur weitere Skalierungsstufen erreicht. Und das ist, denke ich, auch der Grundplan, den Apple da verfolgt. Und ich glaube auch, diese Bezeichnungsmatrix M1, M1 Pro und M1 Max werden wir dann auch in der nächsten Generation so sehen. M2, M2 Pro und M2 Max. Ich glaube, diese Bezeichnungstopologie wird Apple weiter verwenden. Das ist mein Gefühl, wenn ich mir das jetzt so anschaue.
Also mein Gefühl sagt mir gerade in Bezug auf den zu erwartenden Mac Pro, dass wir für den Mac Pro von der Bezeichnung her einen anderen Chip kriegen.
Vielleicht kommt da noch eine Bezeichnung Max dazu.
Oder so haben. Vielleicht ich denke, kommt das da noch. Wird, das wird ein eigener, vom Namen her ein eigener Chip sein.
Das kann möglich sein. Vielleicht kommt da noch eine dritte Bezeichnung dazu. Oder eine vierte letztendlich, nicht eine dritte. Möglich ist es. Aber ich finde diese Bezeichnungsmatrix sehr, sehr schön, weil das impliziert nicht, dass der M1 altes Eisen ist dem Kunden. Wenn man jetzt zum Beispiel diese M1X-Geschichte genommen hätte, hätte der Kunde, also der Kunde in der Masse wahrgenommen, oh, der M1 ist ja ein altes Eisen. Ich muss darauf achten, dass es jetzt ein M1X ist.
Nee, das denke ich jetzt eher nicht. Ich denke eher, dass der Verbraucher gedacht hätte, der M1X bietet mir nicht so viel gravierende Vorteile im Vergleich zu dem M1, den ich
kann
schon
mal mit
eher haben. Ich denke, das wäre eher das Problem gewesen. Und das ist Apple auf jeden Fall mit der Bezeichnung Pro aus dem Weg gegangen, weil sie ganz klar sagen, der richtet sich oder ist für das Pro-Segment, er richtet sich mit oder bietet dann auch auf entsprechend mehr Leistung. Mit Max, na, muss man sich anfreunden mit der Bezeichnung. Nochmal, klar, kann man ableiten oder sieht sehr klar, wo die Bezeichnung herkommt mit Max. Aber ich finde den jetzt nicht so gut gelungen, ja.
Ja, man kann auch drüber streiten, was ist letztendlich die höhere Bezeichnung. Man könnte ja genauso sagen, Pro wäre die höhere.
Also deswegen bin ich mit Max eigentlich nicht so glücklich. Ja,
ja, das ist richtig. Aber was wie will man Pro noch steigern? Ne?
Also das ist ja das, klar. Vor allem hättest du wollen sagen, es ist der M1 Pro und der M1 Pro Max. Das ist
ja.
Ist es der Pro Pro, der Pro hoch 2?
Ja. Ja, Max das, Pro oder
ja, es ist schwierig, ja, es ist schwierig.
Es ist schon schwierig,
ja. Ja, von daher, okay, kann man so machen. Wie gesagt, mir persönlich gefällt jetzt Max nicht unbedingt so gut, aber es ist ja ganz klar, wo es ja auch herkommt. Ja, du hast den Pro, ja, und dann.
Richtig, genau. Ja gut, aber wir haben jetzt wirklich auch drei Prozessorstufen, Skalierungsstufen, also ich rede ja am liebsten von Skalierungsstufen, weil letztendlich ist es die gleiche Basis, die gleiche Architektur, nur weiter skaliert. Und etwas, die Kerne sind anders aufgeteilt. Wir haben jetzt 8 Effizienzkerne und 2, wie heißt jetzt das Ding? Na, die Idle-Kerne hätte ich bald gesagt, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Also 8 Effizienz und 2, Scheiße, ich hab's vergessen. Firestorm und Ice Storm ist die richtige Bezeichnung. Firestorm für Leistung und Ice Storm für den Idle Mode in Anführungsstrichen. In der Einstiegsvariante, also bei den kleinsten Geräten haben wir eine 8-Core GPU und eine 8-Core CPU und eine 14-Core GPU. Und bei den im Pro-Bereich, dann geht's weiter mit 10-Core CPU und 16-Core GPU und diese 10-Core-Geschichte geht auch bis zu den Macs hoch. Da ändert sich dann im CPU-Bereich nichts. Es ändern sich halt nur die GPU-Kerne. Die gehen dann von 14, 16, 24 bis 32 nach oben. Also 32 GPU-Kerne ist das Maximum. Da ist man dann allerdings auch im anderen Speicherbereich. Wenn man sich für die 32 GPU-Kerne entscheidet, hat man dann auch gleichzeitig 64 GB Arbeitsspeicher. Die 64 GB Arbeitsspeicher bekommt man nur, wenn man sich auch für das Max-Modell entscheidet, weil dementsprechend das System oder die Skalierungsstufe auch nur diesen Arbeitsspeicher verwalten kann. Max, also das bedeutet, die maximale Die maximale Arbeitsspeichergröße bei den Pro-Modellen liegt bei 32 GB. Ja, es ist DDR5-Speicher. Bei den Vorgängern, also nicht bei den Vorgängermodellen, bei den M1-Geräten haben wir DDR4-Speicher. Wir haben eine Speicherbandbreite bei den M1-Geräten von 68 GB die Sekunde, bei den M1-Pro-Modellen von satten 200 GB in der Sekunde und bei den Max-Modellen satte 400 GB in der Sekunde. Und das zeigt natürlich auch, wo da die Musik spielt oder was wir dafür eine Leistung zu erwarten haben, weil das ist schon eine phänomenale Leistung, die da erzielt wird.
Ja, wobei die, ich weiß nicht, hast du das noch irgendwo auch aufgeführt, die SSD-Geschwindigkeiten? Weil das ist ja auch wieder so ein Ding. Ja.
7,4 Gigabyte die Sekunde, die da erreicht werden, hat jetzt das letztendlich nicht... Ja, das ist auch beeindruckend, das ist richtig. Aber auch diese Speicherbandbreite ist beeindruckend, weil das
ja das auf jeden Fall, gerade auch mit dem Max, dass du das, okay, du hast dann ja sowieso den Speicher verdoppelt und dann im Prinzip, ja, was mich mal interessieren würde, ob sie dann einfach das mal zwei gerechnet haben oder ob dann, aber naja, das muss man mal gucken, wenn die Geräte dann, ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall schon beeindruckend, was sie da gemacht haben, ja.
Die Speicherbandbreite ergibt dann natürlich auch, oder die Ausschöpfung dieser Bandbreite, da profitiert am meisten halt auch die GPU von, also das ist ein reiner Performance-Zuwachs, wo die GPU-Leistung von profitieren kann, was man halt rauslesen konnte. Und wenn man sich auch die grundsätzliche Architektur anschaut, ist das jetzt so auch nachvollziehbar. Aber das sind halt auch Leistungswerte, die derzeit dedizierte Grafikkarten von Nvidia gerade mal erreichen, diese enormen Speicherbandbreiten, dass das in einem geschlossenen oder in einem All-in-One-System erreicht wird, was Apple dann bietet, das ist schon sagenhaft, muss man dazu sagen. Ja, und das bei der Leistungseffizienz und bei der Wärmegeschichte ist schon beeindruckend. Ja, mit der ganzen Geschichte geht auch die Anschlussgeschichte einher, was ich für Displays anschließen kann. Das ist nicht bei beiden Prozessoren gleich. Das kennen wir ja auch schon vom M1, dass man da eine Limitierung drin hat. Dass der M1 Pro kann zweimal XDR-Displays verwalten mit maximal 6K-Auflösung und ein zusätzliches 4K-Display mit maximal 60 Hertz. Das größere Modell, der Max, kann dreimal XDR-Displays verwalten, logischerweise auch mit 6K-Auflösung und ein 4K-Display mit 60 Hertz. Ja, das sind so die Einschränkungen. Also wer jetzt wirklich drei Displays anschließen möchte, ist gezwungen, das Max-Modell auszuwählen. Und dementsprechend, wer 64 GB RAM haben will, muss auch das Max-Modell nehmen. Ja,
ja, das wobei, sind so die, wobei drei XDR-Displays.
Das muss man sich auch erstmal leisten können oder wollen. Der
Anschaffungswiderstand ist ja dann schon
Roller
die Waldfee, weil du hast ja nicht nur den Preis für das MacBook Pro, sondern auch nochmal dreimal die Displays plus vielleicht dreimal den Standfuß. Ja. Da,
gut, es ist ja nur exemplarisch als Beispiel, du kannst ja auch andere Hersteller nehmen. Ja. Das ist jetzt ja nur...
Aber wie würde der Tobi da sagen?
Haben ist besser als brauchen, oder was meinst du?
Nee, du willst ja kein anderes Display dann da dran eigentlich haben als
das ist, ja, wahrscheinlich muss ich von dieser Philosophie auch irgendwann abweichen. Das ist zwangsläufig so.
Genau, aber bis dahin kannst du das ja noch machen.
Bis dahin arbeite ich mit meinem alten Thunderbolt-Display weiter. Obwohl es gab ja Gerüchte, dass wir nächstes Jahr im Sommer zeitgleich zum neuen iMac auch ein neues Display sehen werden in einem bezahlbaren Bereich. Oder jedenfalls, was Apple sich unter bezahlbar vorstellt. Da bin ich ja gespannt, ob das eintreffen wird.
Ja, ja, muss man mal gucken. Gerade jetzt, wo in den Geräten ja auch die Displays entsprechend neu sind, beziehungsweise wir ja auch die Micro-LED-Technik jetzt drin haben. Und die was du ja dann, oder wo du ja wahrscheinlich auch sehr begeistert davon bist, ist ja auch ProMotion, was ja jetzt Einzug gehalten hat in die Displays bei den Pros. Da muss man mal gucken, inwieweit da halt wirklich dann nochmal was in ein Standalone-Display kommt, ja.
Ja, ich hoffe, da wird was kommen, also was Bezahlbares kommen. Aber schauen wir mal. Da gibt es eine Menge Kunden, die sich das wünschen. Und wenn man da so durch Twitter durchgegangen ist, so vor dem Event, da haben sich einige Leute auch ein neues Display gewünscht oder ein weiteres Display gewünscht.
Ja, aber da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass was kommt jetzt.
Damit habe ich auch nicht gerechnet.
Event, ja. Ja. Was ich jetzt auch nur wieder lustig fand, gerade in Bezug auf den M1 Pro und M1 Max, war die Diskussion gerade in Bezug auf die GPU. Und da sieht man auch mal, was Apple seit der Einführung des M1 schon geschafft hat in Bezug auf CPU, weil die Diskussion war dann wieder, jetzt bauen sie hier so einen leistungsstarken und tollen MacBook Pro, ja, gerade mit den 14 und den 16 und tolle Geräte, aber verbauen keine richtige Grafikkarte, ja, wo halt dann wieder die Mobile-GPUs von Nvidia gemeint sind. Da war keine Rede davon, dass halt da ein M1 drin werkelt, ja, beziehungsweise Apple Silicon, sondern da wurde halt nur drauf eingeschlagen oder sich festgehalten dran, noch an den alten hergebrachten GPUs ja von Nvidia, dass man da Apple in dem Bereich dann nichts zutraut, ja, im Prinzip. Wobei sie ganz klar gezeigt haben, was sie mit dem M1 alles machen können. Und jetzt hast du den M1 Pro, ja, den M1 Max. Du hast die entsprechende Anzahl von GPU-Kernen da drin. Klar, wir haben nur Charts gesehen jetzt bei der Präsentation, wie viel Power die haben soll, gerade auch im Vergleich dann wieder zu Watt und Akkulaufzeit. Wobei sie ja in den Sternchen ja dann auch schon mal so ein paar genauere Angaben hatten, in welchen Bezug sie es setzen. Deswegen bin ich ja gerade so gespannt auf Benchmarks. Ja, oder auf die
Tests, wenn die Geräte
da sind, weil das, was mich interessiert, ist wirklich GPU.
Ja, das ist wahrscheinlich auch der entscheidende Vorsprung, den wir jetzt in dieser Skalierungsstufe haben, diese Weiterentwicklung der GPU. Und man sieht ja auch, wenn man sich die Akkulaufzeiten anschaut im Vergleich zum M1-Prozessor, sind die ja schon etwas nach unten gegangen, ganz klar, weil ja auch die Kernaufteilung etwas anders ist. Wir haben ja 8 Effizienzkerne. Und da ist es halt auch so, dass die Leistungs- oder die Akkulaufzeit der MacBook Pro-Modelle, also der kommenden oder jetzt aktuellen, wie man es auch nennen mag, Geräte, etwas unter dem ist, was die M1-Geräte bieten. Liegt auch daran, weil die ja auch mehr auf Power und Leistung optimiert wurden, die Prozessoren. Ja, daran liegt es halt. Aber es sind schon erste Benchmarks aufgetaucht, zumindest die üblichen Benchmarks, die man über Geekbench ermittelt. Und da hat man sich das mal etwas angeschaut. Die Prozessoren takten genauso wie die M1-Prozessoren mit 3,2 Gigahertz. Und im Single-Thread-Score-Index liegen sie bei 1783 Punkten. Entspricht einen Ryzen 9 5959X. Ich glaube, da heißt sogar 5950 und nicht 59. Das wird hier ein Schreibfehler sein, so viel wie ich weiß. Also einer Ryzen CPU im Single-Thread-Modus, das muss man halt beachten. Und im Multi-Thread-Modus oder Score liegt das Modell der M1 bei M1 Max bei 12.693 und der M1 liegt bei 7.418 Punkte. Also man sieht eindeutig, dass wir da im Multithreading-Bereich weitaus oder nochmal richtig zugelegt haben. Und jetzt gibt es auch nochmal einen Vergleich zu einem Intel Core i7 11.800H. Der liegt bei 8000 Punkte, auch im Multithread oder im Multithreading-Mode.
Ist der i7, der 11.8, ist das nicht ein Desktop, eine Desktop-CPU?
Das ist eine Desktop-CPU. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, das ist nur eine 8-Kerner. Und bei dem M1 Max liegen wir ja bei 10 Kernen. Ne? Also das muss man fairerweise
Das ist halt wieder die Problematik mit Vergleichen, die man hat. Weil interessant wäre es ja zu sehen, gerade gegenüber den Mobile-Varianten, ja, der Prozessoren.
Ja, klar, das sind ja.
Weil wir haben ja hier auch im Prinzip einen Mobile-Chip. Deswegen, ich gehe auch, ja, gerade beim Mac Pro, wie gesagt, deshalb auch davon aus, dass wir da was anderes sehen als die Chips, die wir jetzt halt hier in den MacBook Pro sehen. Klar würde der Chip ja in einem Mini wieder auftauchen, aber da sind wir ja auch gerade thermisch bedingt oder Bauart bedingt ja eigentlich auch mehr im Mobile, falsch gesagt jetzt. Aber das ist ja jetzt auch kein Desktop-Monster, um es mal so zu sagen. Ja. Den wird man wahrscheinlich in der Art dann ja auch im zukünftigen iMac sehen, ja, wobei da wäre ich mir noch nicht mal unbedingt so sicher, was sie da machen. Aber wie gesagt, spätestens beim Mac Pro, denke ich, sehen wir da was ganz anderes. Was heißt ganz anders, aber ja, da sehen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was anderes als halt ein typisches M1-Design, wäre halt so mein Tipp. Und deswegen, wie gesagt, mit einem Desktop-Prozessor ist zwar schön zu vergleichen, aber da ja, gibt es auch wieder andere Varianten von Intel, die wahrscheinlich leistungstechnisch dann auch wieder anders aussehen. Von daher wäre es halt interessant gewesen, gerade gegen die Top-Mobile-Prozessoren das eigentlich zu sehen. Da müssen wir mal gucken, was da. Deswegen bin ich halt auch so auf die Tests gespannt, ja, was da jetzt, sobald die Geräte halt draußen sind, dann wirklich dann alles kommt. Gerade im Vergleich halt zu einem Razer, ja, oder zu einem, von mir aus zu einem XMR oder was auch immer, ja. Gerade halt, was dann diese entweder Gaming-Notebooks betrifft, die ja dann auch entsprechend Grafikleistung in der Regel haben, oder diese einfach Workstation Power-Hungry oder Mobile Workstations halt betrifft, um es mal so zu sagen. Die haben zwar dann teilweise auch nicht unbedingt die typischen Mobile-Prozessoren drin, aber ich denke mal, da wird es dann interessant, was den Vergleich betrifft.
Klar, das sind jetzt erste Werte, die jetzt aufgetaucht sind, und da muss man halt schauen. Und wie du es eben schon sagtest, das ist eine CPU, wo sie ein bisschen Kompromisse eingehen mussten, die in ein mobiles Gerät reinzubekommen, wo man natürlich auch in gewisser Art und Weise auf Stromverbrauch achten muss. Und bei einem Desktop-Gerät hast du ja eine ganz andere Situation. Da ist ja der Stromverbrauch mehr oder weniger sekundär. Du kannst da ja aus dem Vollen greifen. Und das ist auch eine ganz andere thermische Situation. Gerade wenn man jetzt ein iMac hat, da kann man ein ganz anderes Kühlsystem verbauen. Selbst im Mac Mini kannst du ein ganz anderes Kühlsystem verbauen. Und im Mac Pro noch wesentlich mehr thermische Bedingungen schaffen oder bessere thermische Bedingungen schaffen als in so einem kleinen Laptop. Das ist ganz klar. Und da kann man viel, viel mehr noch machen als bei einem mobilen System. Ganz klar. Ich glaube, da hat Apple im Moment auch das Maximum rausgeholt, was sie derzeit mobil abbilden können. Das ist meine Vermutung. Also zum jetzigen Zeitpunkt gibt es da wahrscheinlich keine größeren Skalierungsstufen, zumindest nicht auf der M1-Architektur. Das ist meine Vermutung. Ja, gut, wie gesagt, wir werden sehen. Die Benchmarks, die weiteren Benchmarks und die Alltagstests sind dann entscheidend, wenn die Geräte in die breite Masse kommen. Bisher sind ja noch keine Geräte in die breite Masse ausgeliefert worden. Es gibt da einige YouTuber, die wahrscheinlich schon versorgt sind, die aber noch ein Embargo haben und noch nicht darüber berichten können. Das wird ja Montag fallen, weil Montag sollen ja die ersten Geräte ausgeliefert werden, also am 25. Oktober, und dann werden wir auch wahrscheinlich mehr Berichte sehen über die Geräte. Ja, schauen wir mal. Ja, das war der Prozessor. Dann können wir jetzt über das Laptop sprechen oder das MacBook oder die MacBooks sprechen. Ne, war?
Ja, ich bin ganz Ohr.
Ja, du bist ganz Ohr, kam kein Feedback, dachte ich schon eingeschlafen.
Nee, ich bin mal gespannt.
Ja, MacBook Pro 14 und 16 Zoll. Bevor wir hier über die Geräte sprechen, müssen wir noch anmerken. Oh, übrigens,
netter Schreibfehler sehe ich gerade.
Wo? Okay, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Wahrscheinlich habe ich meine Brille heute Morgen nicht richtig geputzt. Bevor wir weiter über die Geräte sprechen, beide Geräte sind hardware-technisch komplett identisch. Im Vorfeld. Beim ersten auf die Website schauen, ist mir das gar nicht aufgefallen. Da dachte ich, da gibt es noch Unterschiede, aber dann, wenn man sich das genau anschaut, kann man beide Geräte exakt konfigurieren. Den einzigen Unterschied, den wir wohl haben, ist logischerweise die Display-Diagonale und die Akkulaufzeit. Aufgrund dessen, dass wir im 16 Zoll natürlich einen größeren Akku verbauen können, wird das kleinere eine etwas geringere Akkulaufzeit haben. Ja, die Touch. Das, ja, jetzt habe ich den Schreibfehler auch gesehen.
Okay, da habe ich drauf gewartet. Ja. Das war ein freudscher Verschreiber.
Die Touchbar ist tot. Die ist ja jetzt nicht mehr verbaut, in beiden Geräten nicht mehr.
Genau, nicht mehr, nicht mal irgendwie optional oder so, gar nichts. Ja,
nein, nein.
Hätte ich nicht drauf gewettet, jedenfalls kein Geld, ja, hätte ich da drauf gewettet. Das ist jetzt da. Wir haben gesagt, das Feedback der Anwender bzw. der Pros gehört.
Ja, Apple hat gemerkt, dass das ein Projekt war, was nicht gegriffen hat bei den Kunden und was sich nicht etabliert hat und was nicht positiv bewertet worden ist von den Kunden, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Oder sie haben es nicht konsequent genug verfolgt, hätten es vielleicht in allen Geräten implementieren sollen. Also auch die Desktop-Systeme. Vielleicht wäre das dann ein größerer Erfolg gewesen. Somit war es ja sehr eingeschränkt verfügbar, halt nur auf den MacBooks. Und war dadurch vielleicht, oder es war vielleicht auch ein Grund, warum es zum Scheitern verurteilt war, weil es nicht durchgängig etabliert wurde, das Ganze. Das ist meine Vermutung. Weil du hast halt einen Bruch im Bedienkonzept. Wenn du vom Desktop-Rechner auf den Mac gehst, hast du halt dort keine Touchbar. Haben wir ja schon oft thematisiert, das Problem. Ja. Also von daher ist das Ding jetzt gegessen.
Wieder richtige Tasten, jawohl.
Hurra. Wieder richtige Tasten.
Und ja, die und Tasten, vor allem volle Größe. Ja.
Volle Größe, damit geben sie ja auch an wie ein Sack voll Mücken. Ist eines der wenigen Geräte, die halt volle Größen haben, also die Funktionstasten in der vollen Größe dastehen. Ob das jetzt unbedingt ein Bedienvorteil ist, da jetzt eine volle Größe zu haben oder die halbe Tastengröße zu haben, weiß ich nicht. In der Vergangenheit hatten sie ja auch diese halben Größen. Und da bin ich auch sehr gut zurechtgekommen. Also da habe ich persönlich jetzt keine Einschränkung empfunden und gehabt. Keine Ahnung.
Ich denke mal, es geht hauptsächlich darum, dass es halt wieder richtige Tasten sind. Ja. Ich denke, da sind wirklich die meisten froh drum.
Und vielleicht ist es auch nur eine Designidee, das jetzt ein einheitliches Erscheinungsbild zu haben. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Allerdings muss ich dazu sagen, dadurch, dass sie jetzt auch das Inlay oder die Zwischenräume komplett in Schwarz gestaltet haben, was ich auf den Bildern gesehen habe oder das, was ich empfinde, wenn ich die Bilder sehe, ist sehr negativ. Ich finde das jetzt nicht schön, dass sie das komplett schwarz gemacht haben.
Ich finde es eigentlich sehr gelungen.
Ja, das ist eine Geschmackssache. Wird man vielleicht in Natura etwas anders wahrnehmen oder ich hoffe, ich werde das in Natura etwas positiver bewerten. Diese Zwischenräume, die waren ja vorher in Wagenfarbe oder in Gehäusefarbe von dem MacBook, also entweder Silber oder Space Gray. Und da sah man dieses Chiclet-Design etwas stärker heraus, also diese freistehenden Tasten. Und ich fand, das sah schöner aus. Und jetzt haben sie es halt komplett schwarz gemacht. Und man sieht dieses klassische Chiclet-Design nicht mehr auf den ersten Blick. Ist aber eine Geschmacksfrage. Ich habe durchgehend gehört, dass das gut aussieht. Da bin ich wohl mit meiner Meinung allein auf weiter Flur, glaube ich. Ja. Gut, alles wie beim Alten im Endeffekt. Wir haben auch wieder vernünftige Cursor-Tasten, die sind auch geblieben, Gott sei Dank. Touch-ID in der Tastatur, im Einschaltknopf, das zur Tastatur. Ja, und ansonsten haben sie das Gerät ja designtechnisch so ein bisschen in den Retro-Look gebracht, in Anführungsstrichen. Also sie haben so die Gehäuse-Grundform so ein bisschen abgerundet. Der Deckel ist zwar weiterhin eckig oder das Display, aber das Grunddesign vom Korpus, vom Gerät, erinnert so ein bisschen an ältere MacBooks. Ein bisschen runder geworden, ist auch wieder dicker geworden und wir haben jetzt auch wieder richtige Standfüßchen unten drunter, die etwas höher aussehen als bei den alten Geräten. Man geht davon aus, dass das thermische Gründe hat, dass man einen etwas besseren Luftfluss hat, wenn das Gerät auf dem Schreibtisch steht oder auf einer geraden Oberfläche steht. Muss man schauen. Ja, dann gibt es ja ein Last-Minute-Gerücht, was ja ein paar Tage davor, ich glaube, wir hatten es auch in der letzten Sendung angesprochen, angeblich sollte ja die Notch zurückkommen oder nicht zurückkommen oder Einzug halten in die MacBooks und es ist auch so gekommen. Wir sehen eine Notch. Ein sehr stark diskutiertes Thema in den letzten Tagen, seitdem wir das Gerät gesehen haben.
Kann denke ich mal, kann man drüber diskutieren. Es ist Man muss halt gucken, wie es halt wirklich in der Benutzung ist. Und es ist während der Präsentation und in man muss ja auch sagen, in Marketingmaterial oder auf der Webseite siehst du das ja teilweise auch. Je nachdem, welche Programme du nutzt, beziehungsweise bist du im Dark Mode, ja, fällt es ja gar nicht auf. Weil der Platz ja links und rechts von der Menüleiste jetzt benutzt wird und du das ja laut Apple zusätzlich zum Display hast und siehst ja nicht wegschneiden vom Display im Prinzip. Ja, du verlierst ja nicht durch die Notch Höhe im Display, sondern du gewinnst den Platz, der normalerweise ja Displayrand gewesen ist, ja, gewinnst du ja quasi links und rechts neben der Notch zusätzlich fürs Display, was ja dann für die Menüleiste benutzt wird. Denke ich mal, kann man sehr gut mit leben. Ich fand es eigentlich sehr hübsch in den Bildern, wo man es sehr gut gesehen hat und hatte mich gefragt, ob das ein Unterschied ist zwischen dem 14er und 16er. Kommt das eine mit, kommt das eine ohne? Ist es vielleicht irgendwo auch eine Option beim Display? Hatte ich gerätselt, weil auf einigen Bildern hast du es, oder bei in der Präsentation hast du halt manchmal gesehen, da ist es dir direkt ins Auge gesprungen, die Notch. Dann hast du wieder ein anderes Bild gesehen oder beziehungsweise eine andere Anwendung gesehen und dann hast du von der Kamera nämlich nichts mehr gesehen, weil es quasi Dark Mode war. Und ich noch so, gibt es zwei unterschiedliche Displays? Oder ist das 14er mit und das 16er, oder das 14er ohne und das 16er mit? Notch oder so? Bis es dann halt wirklich dann quasi offensichtlich war, dass es halt auf jeden Fall keinen Unterschied im Gerät gibt, ja.
Und ich glaube, es sind zwei große Dinge, die dafür sprechen, dass wir das mit der Notch gar nicht so negativ wahrnehmen werden im Alltag. Das ist meine Vermutung. Erstmal haben wir dieses Menübar-Konzept von Apple, nicht so wie bei Windows. Wir haben ja permanent oben diese eingeblendete Menübar, wenn wir die Apps nicht im Vollbildmodus betreiben. Also im Normalmodus haben wir immer diese Menübar oben. Anders wie bei Windows, wo das sich alles unten abspielt. Und dadurch wird diese Wahrnehmung gar nicht so negativ einfließen, denke ich mal. Und der zweite Punkt ist, gerade wenn wir ja das Ding im Dark Mode betreiben und wir haben hier ja auch Mini-LED verbaut, haben wir ja einen ganz hohen Schwarzwert. Also somit wird sich diese schwarze Notch sehr gut angleichen. Also das sind, denke ich, zwei Punkte, die dafür sprechen, dass wir mit der Notch, denke ich, in der Masse ganz gut klarkommen werden. Und dann gab es ja sehr große Diskussionspunkte. Diese Diskussion habe ich auch verfolgt und ich kann es auch verstehen, dass viele sagen, warum macht man sie so groß? Letztendlich befindet sich dahinter ja nur eine 1080p Webcam und keine großartigen weiteren Sensoren. Außer der Sensor, der wahrscheinlich für das True-Tone-Display, um das True-Tone-Geschichte anzusteuern, wird sich dahinter befinden, also der Helligkeitssensor. Aber das hat man ja auch schon im Vorfeld in die Geräte untergebracht. Und wenn man sich Marktbegleiter anschaut, respektive wenn man sich Dell anschaut, ich habe jetzt hier zu testen ein aktuelles Dell XPS 13, also das aktuellste Modell, da hat man das dann auch da hat man die Webcam auch in einen ganz schmalen Bildrahmen untergebracht und muss da nicht mit einer Notch arbeiten. Meine Vermutung ist, das hätte Apple theoretisch auch schaffen können mit den heutigen mit der heutigen Webcam und mit dem Helligkeitssensor wäre das wahrscheinlich auch möglich gewesen. Ich vermute, das ist nur ein Platzhalter, den Apple jetzt geschaffen hat, um vielleicht in der nächsten Version, in der nächsten Generation Face ID zu implementieren. Und es ist natürlich jetzt einfacher zu sagen, wir behalten die Größe bei und als jetzt bei der nächsten Generation zu sagen, wir machen die Notch größer. Und das ist meine Vermutung, dass es einfach nur ein Platzhalter ist für kommende Sensoren, für kommende Technik, vermute ich.
Ja, und vor allem ist es ja schon ein bekanntes Element aus dem iPhone her.
Ja, und es ist ein Erkennungsmerkmal. Gab es jetzt ja auch schon viele Leute aus dem Windows-Lager, die gesagt haben, ja, jetzt werden auch die Windows-Geräte demnächst eine Notch haben. Vermute ich nicht. Ich glaube nicht, dass da jetzt Hersteller kommen, die das kopieren, weil warum sollten sie es tun, wenn sie ihre Technik auch in einen normalen Displayrand unterbekommen? Ich glaube nicht, dass es kopiert wird.
Ja, es ist halt die Frage, inwieweit wirst du In den kommenden oder werden halt Gerätehersteller auf randlose Displays gehen können.
Ja, das ist wie halt gesagt, Dell macht es ja schon mit dem XPS 13, hat man es ja auch und man bekommt da unten das unter, was man unterbringen will. Also da die Ränder sind ja nicht dicker.
Ne? Aber wo ist da bitte die Kamera untergebracht?
Oben. Im aktuellen Modell oben.
Ah, da hast du doch den Displayrand.
Ja, aber der ist genauso schmal wie die anderen Ränder auch. Du hast, also
das ja, ist jetzt, das,
der
ja,
Displayrand ist nicht dicker wie bei Apple.
Ohne. Dass du wirklich nur noch die
Einfassung hast. Ja, ganz ohne hat es Apple ja auch nicht geschafft.
Ja,
also
deswegen, ich sage ja in noch. Zukunft, wenn du halt in rahmenlose Designs gehen kannst, wird sich dann generell auch bei Windows-Rechnern eventuell eine Notch durchsetzen. Ich hätte eher gedacht, je nachdem, was halt nicht an Sensoren kommt, dass du, wenn du wirklich nur eine Kamera hast, dass du vielleicht eher dann sowas hast wie ja teilweise bei den Smartphones, dass du so ein Punch-Hole-Design machst. Dass du das entweder in die Ecke oder in die Mitte machst, weil was ich nicht sehen will, ja, was ich technisch wirklich nicht besonders gelungen finde, ist die Kamera halt an den unteren Display ranzusetzen. Das hatten wir ja auch schon bei dem einen oder anderen Hersteller.
Und nachteilhaft. Das
finde ich halt nicht so gelungen.
Das hatten ja die vorherigen dann, XPS von Dell hatten das ja im Vorfeld. Die hatten ja mal zeitweise die Kamera unten
das war in der Tastatur. Deswegen auch eben meine Nachfrage, wo die Kamera sitzt.
Weil und das Aktuelle hat es ganz oben normal wie gehabt im Display wieder.
Weil, wie gesagt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht so ein Punch-Hole-Design kommt oder eventuell auch eine kleine Notch. Das hat man ja auch schon bei anderen Android-Herstellern, dass die wirklich so eine kleine, wirklich kleine, nur in Größe der Kamera hatten. Kann man alles machen. Muss man mal abwarten, wie sich das halt bei den Notebooks noch entwickelt.
Ja.
Ja, vielleicht macht der eine oder andere, ja, sehen wir da auch noch was. Und mein Gott, warum nicht?
Ja, mich stört es jetzt nicht, aber wie gesagt, ich habe die Diskussion verfolgt, habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Meine Theorie ist, es ist ein Platzhalter für zukünftige Techniken, Sensoren etc.
Ja, aber da siehst du auch wieder vom OS-Design her, macht das beim Mac eigentlich sehr viel Sinn, beziehungsweise fällt da vom Design her, was jetzt die Hardware und die Notch betrifft, nicht so ins Gewicht, weil du durch das OS-Design ja sowieso oben die Menüleiste hast, wo die Notch einfach drin sitzt.
Sag ich ja.
Deswegen ist das da halt auch wieder das, was ja Apple auch immer so Wert drauf legt oder so betont. Ja, Hard und Software aus einer Hand. Ja.
Ja, sieht man das da auch jetzt mal wieder. Dass jetzt schon seit Beginn von macOS die Menübar da oben sitzt, ist jetzt Zufall. Es passt halt, ne? Also das hat sich jetzt so ergeben.
Was heißt Zufall? Es war ja eine Designentscheidung bei OS 10 und beziehungsweise bei macOS, dass man gesagt hat, man hat die fixe Menüleiste, ja?
Ja, die klar, aber Peng. Die Menüleiste gab es schon, da hat doch keiner von Notch gesprochen.
Nein, aber da kannst du ja jetzt das Hardware-Design entsprechend
anpassen.
An dein Software-Design dann halt mit reinnehmen.
Ja, klar.
Das sieht ja bei Windows ein bisschen anders aus, was halt jetzt das OS betrifft. Da ist halt die Philosophie eine etwas andere. Aber wie gesagt, da spielt halt wieder das eine ins andere.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, wird man sehen, wie sich das im Alltag anlässt mit der Notch. Und im Moment kann man da nur theoretisch drüber sprechen. Zumindest sehe ich. Ich habe das Gerät ja leider noch nicht im Original gesehen. Gut. Kommen wir zum Thema, wo wir auch schon im Vorfeld viel darüber diskutiert haben, wie wird der Anschluss aussehen, wie wird der MagSafe-Anschluss aussehen, wenn er überhaupt kommt. Er ist gekommen, nennt sich MagSafe 3 und sieht im Übrigen fast so aus wie MagSafe 2. Optisch habe ich da jetzt keinen großen Unterschied feststellen können. Vorne vorweg, man kann weiterhin die Geräte mit USB-C aufladen. Da gibt es dann noch ein paar Einschränkungen, aber dazu später mehr. Wir haben bei den Pro-Modellen im 16-Zoll-Bereich 140 Watt Netzteile im Set, im Lieferumfang. Bei den kleineren Modellen 14 Zoll 96 Watt, bei dem 8-Kerner 67 Watt, allerdings funktioniert dann da nicht die Schnellladefunktion. Das heißt, mein Tipp, wer sich ein 14 Zoll mit 8 Kernen kauft, sollte die Aufpreisoption auswählen für die Schnellladeoption oder für das größere 96 Watt Netzteil. Sind, glaube ich, 20 Euro oder so als Option. Das wird sich wahrscheinlich im Alltag positiv bemerkbar machen. Die Schnellladefunktion, wie gesagt, die geht ausschließlich derzeit nur über MagSafe. Das bedeutet, wir können 50 100% aufladen innerhalb von 30 Minuten, wie eben schon erwähnt, ab dem 96 Watt Netzteil. Das 140 Watt Netzteil ist für mich so der kleine geheime Star der Präsentation, weil da hat Apple erstmals die GHN-Technologie eingeführt. Bedeutet, wir haben dadurch auch ein extrem kompaktes Netzteil und wir haben den aktuellsten USB Power Delivery Standard, also USB-C Power Delivery Standard 3.1. Das haben diese zwei Funktionen haben die anderen Netzteile nicht. Und wenn man das jetzt mal so in Kontext zum Einzelpreis stellt, diese zwei Features, ist das Netzteil schon fast ein Schnäppchen, weil das kostet nur 105 Euro, wenn man sich das einzeln kauft. Und wenn man sich Third-Party-Netzteile anschaut, die das Gleiche können, in einem vernünftigen Qualitätsbereich, liegt man auch schon so bei 80 bis 90 Euro. Also ist Apple gar nicht so weit von den Massenprodukten entfernt. Also das Netzteil hat mich positiv überrascht, war so wirklich mein Highlight. Das MagSafe-Kabel ist mit USB-C am Gerät verbunden, also am Netzteil verbunden, abnehmbar, nicht wie bei den alten Geräten fest verbunden, finde ich gut. Und hat jetzt auch eine Nylon-Isolierung, also eine Gewebeisolierung, sehen wir auch schon bei den aktuellen Lightning-Kabeln. Das MagSafe-Kabel einzeln ist 2 Meter lang und kostet 55 Euro. Das im direkten Vergleich zum Netzteil finde ich jetzt preislich ein bisschen fast schon unverschämt. Ja, das sind so die Eckdaten zu der ganzen MagSafe-Geschichte. Ja, das war auch so ein Feature, was mich positiv überrascht hat, dass das wiedergekommen ist,
der MagSafe. Ist bei dem Netzteil für 105 Euro, was du hier notiert hast,
ein
Kabel mit bei?
Nein.
Ja, okay, dann.
Dann wäre es ein Schnäppchen.
Dann relativiert sich's ja auch wieder sehr schnell, ja.
Dann wäre es ein richtiges Schnäppchen. Also, wie gesagt, wir können auch weiterhin über USB-C aufladen, respektive den Thunderbolt-Anschluss. Allerdings, da haben wir keine Schnellladefunktion. Wäre wahrscheinlich möglich gewesen, wenn Apple den aktuellsten Ladestandard implementiert hätte auf der Gegenseite. Aber da gab es auch Berichte aus der Lieferkette, dass die aktuellsten Produkte gar nicht in der Masse und gar nicht in dieser, nicht in der Masse und auch nicht zum Release-Datum verfügbar gewesen wären. Und deswegen haben sie da auf den aktuellsten Ladestandard verzichtet. Sonst wäre das auch möglich gewesen. Ja, also MagSafe ist zurück und finde ich gut. Und ich glaube, da hat Apple mal wieder, wie auch bei den anderen Schnittstellen, auf die Nutzer gehört. Ja, und dann gab es noch den HDMI-Port, der auch zurückgekommen ist. Da hast du ja gesagt, du glaubst nicht, dass er zurückkommt, das weiß ich noch.
ich hatte da ein großes Fragezeichen.
Ja.
Und das ist ja nicht unbedingt den HDMI-Port, den man sich gewünscht hätte.
Ja, das ist leider so. Es ist ein nicht ganz aktueller HDMI-Port. Das ist nämlich nicht 2.1, sondern nur 2.0. Somit können wir auch nur maximal 60 Hertz Systeme ansteuern. 120 Hertz ist so nicht möglich. Ein Wermutstropfen oder ein weiterer kleiner Wermutstropfen, den wir an den aktuellen Geräten vorfinden. Technisch gesehen wäre es ohne weiteres möglich gewesen. Gab es auch schon Berichte, dass das kein Problem gewesen wäre. Ja, schade eigentlich. Ja, dann haben wir dreimal Thunderbolt 4. Bei den Vorgängermodellen hatten wir immerhin viermal.
Ja, da hatte ich das letzte Mal auch schon gesagt, man muss mal gucken, gerade mit Einzug von MagSafe, ob eventuell einer wegfällt.
Ja, das ist passiert.
Es ist passiert, allerdings würde ich sagen, nicht unbedingt wegen MagSafe, sondern eher wegen HDMI und SD, ja. Weil wenn man sich mal guckt, wo auch die Anschlüsse an dem Gerät sind, wir haben ja auf der linken Seite mit MagSafe und zwei Anschlüssen, alle USB-C bzw. Thunderbolt und auf der rechten Seite ja nur noch einen HDMI, Kopfhörer haben wir ja auch noch, einen HDMI und den SD-Card wieder, ja. Wie gesagt, ich hätte drauf getippt, dass auf der Seite, wo dann der MagSafe ist, dann auch nur ein USB-C wäre, respektive Thunderbolt, aber das ist ja nicht so. Ja, es ist ja zweimal, aber unterm Strich nur drei Thunderbolt 4. Ja,
ja gut, da bin ich da an deiner Meinung. Ich hätte auch lieber einen vierten Thunderbolt-Port gehabt und den HDMI raus, weil, wie gesagt, ist eh nur ein 2.0er.
Aber ich denke, viele Pros sind froh, dass sie den HDMI haben.
Ja, ist immer eine persönliche persönlicher Use Case, den man hat. HDMI brauche ich nicht so oft und wenn, kann ich es adaptieren. Ja,
Ja, den Adapter hast du halt gespart jetzt.
Den hat man sich gespart und man kann ihn nicht vergessen, weil er im Gerät ist.
Genau.
Und man hat halt die Möglichkeit, direkt an einen Beamer dran zu gehen und so weiter und so fort.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil du hast ja mittlerweile, ist es ja auch so, dass du nicht mehr auf VGA angewiesen bist, wenn du irgendwo hingehst. Sondern in der Regel hast du HDMI, teilweise DPI sei schon. DP, DisplayPort?
Ja.
DisplayPort, beziehungsweise Standard ist in der Regel heute eigentlich HDMI. Gerade wenn du an die großen denkst, beziehungsweise in manchen Räumen steht ja auch ein Fernseher und da kommst du mit HDMI, wenn du irgendwas zeigen
musst,
einfach besser dran. Ja,
ja, klar. Obwohl ich immer noch einen VGA-Adapter mit dabei habe, weil ich habe auch öfter mal erlebt, dass einige Leute noch ganz alte Beamer im Einsatz haben. Gibt es auch noch. Die Realität sieht manchmal schon sehr skurril
da draußen. Das ist aber sehr stark abhängig davon, wo man hinkommt, weil allem HDMI findest du mittlerweile eigentlich fast überall.
Ja, ja, klar. Aber das, wie gesagt, VGA ist noch im Einsatz. Ne?
Ja, aber da würde ich dann wirklich mal die IT-Abteilung fragen, was da dann bitte los ist. Ja. Weil die Geräte sind mittlerweile wie oft schon abgeschrieben?
Ja, ja. Das ist, naja, ist, wie gesagt, es kommt immer auf die Branche an. Und,
ja, klar. Ja, und auf die Größe. Wenn du da irgendwo einen hast oder so einen Selbstständigen oder so ein Zwei-Mann-Team, klar, wie oft tauschen die ihre Beamer aus, wenn sie funktionieren?
Ja, ja. Und wie oft brauchen sie den Beamer, ist auch die Frage.
Das kommt noch dazu.
Das kommt deswegen, noch dazu.
Das ist ja alles dann ausschlaggebend, wie oft tausche ich ja auch meine Hardware aus.
Und ich habe letztens jemanden gehabt, da habe ich gefragt, ja, vielleicht mal über ein Beamer-Update nachdenken. Er sagt, da würde er gern tun, aber ich habe noch zwei Ersatzlampen, die noch nicht aufgebraucht sind. Was soll ich damit machen?
Okay.
Ja, ist ein Argument, kann ich verstehen. Ja,
überleg mal, was die Lampen gekostet haben.
Ja, eben, die waren ja noch recht teuer, ne? Gerade bei diesen traditionellen Beamer, die noch nicht auf die LED-Technik setzen, da hat man natürlich halt diese Lampen, ne? Also ich denke, da macht es auch keinen Sinn, da eine Lampenbevorratung zu fahren, jeweils nicht mit zwei. Also dass man vielleicht eine hat, ja, aber gleich zwei, das
ist. Ja, die waren wahrscheinlich irgendwann mal im Angebot und da hat man halt zugeschlagen, ja.
Ja, ja, klar. Gut, es geht weiter mit dem 3,5 mm Klinke-Stecker oder Buchse, ist ja kein Stecker. Der hat jetzt einen Vorverstärker oder hat jetzt einen Verstärker eingebaut und kann dementsprechend auch mit hochohmigen Kopfhörern klarkommen. Also das sind auch Kopfhörer, die meistens im Profi-Einsatz unterwegs sind. Bei Dynamic DT 77 oder 770 ist zum Beispiel ein Beispiel, toller Satz, ist ein Beispiel dafür. Ja, also da haben wir einen kleinen Verstärker eingebaut. Finde ich gut. Das sind so die Kleinigkeiten, die das Ganze natürlich ausmachen. Beim nächsten Punkt sieht es ein bisschen anders aus. Da hat man ja schon gemunkelt, oder da haben sich viele Leute die Frage gestellt, SD-Kartenslot, schön und gut, unterstützt das Ganze? Viele haben natürlich schwarz gemalt, das Ding unterstützt noch nicht mal UHS 2. Es unterstützt UHS 2, aber etwas abgespeckt. Das bedeutet, wir haben eine Lesegeschwindigkeit von 250 MB in der Sekunde. Der offiziell oder der Standard UHS 2 gibt 312 MB in der Sekunde an. Das wäre möglich. Apple hat das halt nicht ganz ausgeschöpft, sondern riegeln bei 250 MB in der Sekunde ab. Da wäre mehr drin gewesen.
Ja, wobei man auch sagen muss, realistische Lesegeschwindigkeiten bei UHS 2, je nachdem von Hardware und auch SD-Karten, die du im Einsatz hast, da kommst du nicht, wenn überhaupt, nicht weit über die 250 hinaus. Ja. Von daher, das passt schon.
Also das Größte, was man derzeit erreichen kann, das sind dann High-End-Karten, was so gemessen wird, sind so 270 MB in der Sekunde. Ja, aber dass man auch in einem ganz anderen Preisbereich unterwegs. Dazu muss man sagen, dass die UHS-2-Karten derzeit nur maximal bis 256 GB gehen. Alles, was darüber hinaus ist, kann diesen UHS-2-Standard gar nicht abbilden zurzeit. Man hätte natürlich auch locker den UHS-3-Standard reinbauen können. Dieser existiert schon sage und schreibe seit dem Jahre 2017. Da hätte man eine theoretische Lesegeschwindigkeit von 624 MB, warum jetzt 23 steht, weiß ich nicht, sind aber 24 MB in der Sekunde erreichen können. Und ich finde, gerade wenn man so Geräte ein bisschen zukunftssicher gestalten möchte und dass die Kunden es vielleicht auch mal ein bisschen länger einsetzen, sollte man immer den letzten Standard verwenden. Gerade da man ja interne Card-Reader ganz anders anbinden kann, als wenn man mit externen Card-Readern arbeitet. Da hat man ja ganz andere Anbindungsmöglichkeiten.
Es gibt ja auch für Thunderbolt schon was.
Ja gut, da ist man aber dann auch im höheren Preisbereich, wenn man Thunderbolt Card-Reader nimmt. Klar gibt's das. Würde ich auch jedem empfehlen, der exzessiv mit SD-Karten arbeitet, da sich einen ordentlich schnellen SD-Card-Reader zu suchen und zu nehmen, weil das kann viel Zeit ersparen. Und auch da hat Apple irgendwie auf die Community gehört, kann man sagen, der SD-Card-Reader ist weg, auch wenn viele sagen, der SD-Standard ist ein Standard, der sich langsam verabschiedet. Das sehe ich ganz anders. Ich glaube, die Leute, die das sagen, die haben immer nur so Teilblicke auf die ganze Szene und wieder so Bubble-Blicke. Aber geht man mal in die breite Masse, findet man da draußen eine ganz andere Realität vor. SD-Karten werden eingesetzt ohne Ende. Von der Raspberry Pi Community, die ihre Karten neu beschreiben für die Raspis, bis zu die Leute, die mit Audiogeräten unterwegs sind oder Audio-Recordern unterwegs sind, Field-Recordern unterwegs sind und da Audioinhalte aufnehmen.
Ich denke, da sind noch mehr Leute, die mit Audio, alle auf SD-Audio aufzeichnen, als mit ihrem Raspberry Pi arbeiten.
Das ist mir jetzt nur so eingefallen, als Beispiel, wer alles mit SD-Karten unterwegs ist, weil ich da sowieso ein paar, ich sag's mal jetzt ganz polemisch, ein paar Bekloppte gehört haben, die gesagt haben, SD-Card-Reader verabschiedet sich oder der SD-Standard verabschiedet sich. Das sehe ich ganz anders.
Was soll denn bitte den SD-Standard ablösen?
Ja, es gibt ja einige Kamerasysteme, die andere Kartentechnologien verbauen, die etwas performanter sind, etc. pp. Gibt es ja eine Menge. Aber das sind auch, es ist nicht die breite Masse. Die breite Masse setzt immer noch auf SD-Karten.
Und wenn man mal guckt, gerade die bekannten Hersteller, die früher auf ihre eigenen Formate gesetzt haben, die sind doch in den letzten Jahren mit Geräten gekommen, die, ja, wo sie entweder den Sprung auf SD gemacht haben oder aber ein Zweikartensystem anbieten. Und da ist die zweite immer eine SD.
Ja.
Gerade weil halt Konsumenten gesagt haben, wir haben SD sowieso schon mit anderen Systemen im Einsatz, oder aber die gemeckert haben über die Preise, die sie für ihre proprietären Karten bezahlen mussten.
So ist es.
Und von daher, ich denke nicht, ja, dass selbst mittelfristig SD, gerade bei den Entwicklungen UHS 3, beziehungsweise High Performance, Lese-Schreibgeschwindigkeiten, dass die SD mittelfristig durch irgendwas anderes abgelöst wird.
Das sehe ich genauso. Und das sind nach meiner Meinung, wie gesagt, nur ganz kleine Blicke, die Leute auf diese Anwendungsfälle von SD-Karten haben, und dieser SD-Kartenmarkt ist so weit gefächert.
Ja, ne? Die Problematik ist halt, die du hast, wenn du wirklich in dem Pro-Bereich guckst und da dann auch Pro-Hardware gerade im Video-Bereich eingesetzt wird, die natürlich mit ihren eigenen Kartenlösungen halt andere Wege gehen als SD, weil sie aufgrund der Formate, die sie aufzeichnen, ja, sei es jetzt 8K, ja, 12, 14, 16K, natürlich auch ganz andere Schreibgeschwindigkeiten brauchen, die da im Prinzip eine NVMe-Technik einsetzen, ja, um da auf entsprechende Schreibgeschwindigkeiten einfach zu kommen.
Ja, klar.
Aber das sind ja Systeme, mein Gott, klar, die haben vielleicht haben vielleicht viele Pros im Einsatz, aber bei Weitem, ja, nee.
Da bist nicht du jeder, ja, aber auch im High-End-Videobereich, und wie gesagt, das Pro-Feld ist ein großes Spektrum. Das fängt bei normalen Fotografen in Anführungsstrichen an, die auf SD-Karten setzen und SD-Karten im Einsatz haben, und es geht ganz weit nach oben bis zu den Videografen, die mit 8K-Dateien arbeiten und die natürlich mit so einer SD-Karte in dem Fall nicht viel anfangen können. Das ist ein Riesenspektrum.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Es kommt ja immer darauf an, wo, also mit welcher Hardware wir zusammenarbeiten.
Es ist ein Spektrum. Es ist ein großes Spektrum.
Ja. Und aber gerade, ja, selbst im, also nicht jeder Pro, ja, arbeitet mit, wie heißen die?
Mit Red-Kameras und dementsprechender Geschichten.
Genau,
zum Beispiel, Ja, ich sag ja, das ist ein großes Spektrum von klein bis groß bis mittel etc. Also das kann man nicht pauschalisieren und sagen, die SD-Kartengeschichte hat sich erledigt. Das kann ich so nicht unterschreiben und das kann ich auch so nicht wahrnehmen in der Szene oder in den Bereichen. Absolut nicht. Ja, gut. Also SD-Karten-Slot haben wir drin und wir haben natürlich auch einen weiteren Vorteil. Es gibt natürlich dann wahrscheinlich auch wieder diese Nifty-Drives, wo man den SD-Karten-Slot für Speicherzwecke nutzen kann oder für den permanenten Verbleib der SD-Karte im System. Allerdings würde ich darauf achten, dass man dann wirklich auch eine US-2-Karte dort reinsetzt. Gerade wenn man da öfter mit Daten jongliert, würde ich da mindestens auf eine US-2-Karte oder auf eine US-2-Karte setzen. Und da muss man sich auch überlegen, was man da für Daten drauf schiebt. Also sicherlich für Backups interessant oder für Daten, die man mal auslagern möchte. Hochperformante und große Dateien würde ich da nicht drauf schieben. Aber das muss man halt sehen. So, 6 Lautsprecher sind verbaut und 3 Mikrofone. Vorher hatten wir 4 Lautsprecher und sie haben auch gesagt, dass sie jetzt ein bisschen mehr darauf geachtet haben, dass es ein bisschen mehr Bass hat, weil die älteren Geräte, die Vorgängermodelle, hatten etwas Probleme mit dem Bass. Ja, gut, das ist eine Kleinigkeit. So. Kommen wir zum Display. Wir haben Mini-LED-Display, Liquid Retina XDR. Schimpft sich das Ganze und sie haben jetzt mehr oder weniger das große Display von dem teuren Gerät ins Kleine gebracht, also von dem externen Display ins Kleine vom MacBook gebracht. Wir haben hier ein Promotion-Display mit 120 Hertz, adaptiv anpassbar, kann sich reduzieren bis auf 24 Hertz nach unten und hat eine Peak Brightness von 1600 Nits. Und im Normalbetrieb sind wir auf 1000 Nits. Und das ist auch schon mal eine Erhöhung, diese 1000 Nits. Wenn wir schauen, was so ein MacBook Air kann, da liegt bei 480 bis 500 Nits. Also haben wir da schon mal eine wahnsinnige Erhöhung der Helligkeit. Und wie gesagt, die Peak Brightness sehen wir dann nur im HDR-Bereich. Also diese 1600 Nits werden wir wahrscheinlich nicht so oft zu Gesicht bekommen. Ja. Also das Display ist natürlich Wahnsinn, ne? Das weckt natürlich extreme Begehrlichkeit, muss ich sagen.
Das hat mich positiv. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz so günstig, ja.
Ja, aber wie gesagt, das haben wir auch im kleinen 14 Zoll. Das ist komplett identisch. Das finde ich gut, dass wir da keine Differenzierungspunkte haben, weil die Gerüchte haben ja auch gesagt, da vielleicht nur Mini-LED im Großen. Nein, komplett auch im kleinen Gerät. Mhm. Und es weckt natürlich auch, oder es birgt natürlich auch Gefahren, wenn du jetzt mit so einem Display arbeitest und dann auf deinen Standard-Desktop-Rechner zurückkommst mit deinem externen Bildschirm, dann bist du natürlich ein bisschen enttäuscht, ne? Das ist dann will man natürlich auch bessere, größere Bildschirme haben an seinem Desktop-Rechner. Es kann gefährlich werden.
Ja, aber das ist ja immer so.
Ja. Ja, gut. Ich bin gespannt. Die Geräte sind jetzt je nach Modell zwischen 100 und 200 Gramm schwerer. Interessant ist...
Ja, wobei wir da auch immer gesagt haben, ja, bei einem... Okay, klar, es ist ein...
Bei einer Pro-Maschine. Gerät,
es ist ein Laptop im Prinzip und du nimmst den oder hast den ja dabei, aber gerade Pro und lieber ein 2 mm größer, ja, und ein paar Gramm schwerer. Und dafür stimmt halt dann unter anderem die Akkulaufzeit, als dass du das immer schmäler, dünner und leichter machen willst, ja, und irgendwo fällt dann halt was runter dabei.
Ja, das ist richtig. Und ich hau jetzt mal eine steile These raus. Wenn Johnny noch da gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich so ein Gerät nicht gesehen. Jedenfalls nicht in dieser Bauform.
Da würde ich jetzt nicht unbedingt drauf wetten wollen. Aber ich denke mal, wir hätten, oder es wäre interessant zu sehen, beziehungsweise nicht nur unter Johnny, aber es ist jetzt interessant zu sehen, wie werden halt die nächsten MacBook Airs? Werden wir nochmal sowas wie das MacBook sehen? Das ist halt die Frage. Ja, wo geht eventuell jetzt jenseits dieser Arbeitsmaschinen, in Anführungszeichen, dann gerade bei den anderen Geräten der Trend, was jetzt Design und dann auch eventuell leichter, kleiner, dünner, ja, wo geht da der Trend hin? Weil da können oder sind theoretisch ja keine Grenzen gesetzt. Bei den Pros muss man halt wirklich auf Performance achten und auch jetzt den Weg, den sie gegangen sind in Bezug auf M1 Pro und Max, muss ja irgendwo dann auch dafür sicherstellen, dass sie die Leistung halt auch im mobilen Bereich konstant bringen können. Ja, nicht nur zu Hause auf dem Schreibtisch am Netzteil. Aber bei einem MacBook Air, ja.
Ja, ich denke, das MacBook Air, da wird die Philosophie weiterhin die sein, dass es ein Langläufer wird mit hoher Akkulaufzeit, dass es dass es fanless bleiben wird und dass es extrem portabel bleiben wird. Und das wird so die Philosophie sein. Und deswegen haben sie auch diese Prozessorskalierungen so gut aufgeteilt. M1, M1 Pro, M1 Max. Und so kann man das natürlich auch auf die Geräte gut aufteilen, das Ganze. Und wie gesagt, wer sich ein MacBook Air kauft, hat ganz andere Präferenzen und ganz andere Anwendungsgebiete als einer, der sich ein MacBook Pro kauft. Davon ist auszugehen. Ne? Und für die Arbeit ist ein MacBook Air derzeit absolut ausreichend und auch für, ich sag mal, Pro-Zoomer ist das schon derzeit noch ausreichend.
Was? Ne?
Ein MacBook Air.
Ah, da würde ich, für einen Prosumer würde ich das nicht unbedingt jetzt empfehlen wollen.
Ja, das ist, wenn ich so höre, wie viele Leute darauf einen Videoschnitt, ihre Videoschnittgeschichte machen, wie viele YouTuber das derzeit machen.
Ja klar, schon, können sie gerne machen, aber gerade wenn du halt professionell damit arbeiten willst und quasi dein Geld mitverdienst, würde ich Video nicht auf dem
Video
schneiden wollen. Außer das wäre halt wirklich meine portable Lösung, ja, für den Notfall.
Ja. Im Moment hatten wir ja nichts anderes.
Ja, das sagen
wir immer. Wir hatten früher ja nichts. Im Silicon-Bereich hatten wir ja nichts anderes. Wir mussten ja letztendlich, wenn wir mit Silicon unterwegs sein wollten, ein M1 MacBook Pro nehmen oder ein M1 MacBook Air nehmen. Und das war ja das, was wir nehmen konnten. Und jetzt haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten.
Apropos, das 13er haben wir nach wie vor. Also wer noch Bock auf eine Touchbar hat?
Ja, wer darauf Bock hat und wer sich das antun möchte, gerne. Würde ich allerdings persönlich nicht empfehlen, das zu kaufen, weil ich davon ausgehe, dass das Gerät mittelfristig rausfallen wird. Also, das ist meine
Die Frage ist, wird das 13er Pro nochmal ein Update bekommen, um preislich halt ein attraktives Einstiegsmodell zu haben? Wage ich oder hätte ich jetzt Bauchschmerzen mit auf das zu setzen, was ich mir, klar, würde ich mir wünschen, dass das 14er nochmal günstiger im Einstiegspreis wäre, vielleicht gerade halt auch wieder diese Grenze unter 2000 Euro hätte, ja, weil 2250, glaube ich, fängt es an, macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen. Also für ein kleines, in Anführungszeichen, macht das mir schon Bauchschmerzen. Da finde ich den Preis vom 13er, ja, der ja irgendwie unter 1700, glaube ich, liegt. Oder sogar unter 15, kann das sein, als Einstiegspreis?
Ich weiß es nicht. Ich habe nur die aktuellen Preise von den...
Ich glaube, das liegt sogar aktuell unter 1500 vom Einstiegspreis her. Das ist halt so ein Ding, wo ich sage, okay, ja, das tut zwar immer noch weh, aber es ist ja ein Mac, ja, es ist ein Pro. Es ist Apple Silicon, ja, ist okay. Aber der Einstiegspreis um 14er, der macht mir schon riesen Bauchschmerzen. Wenn der nicht so, also wie gesagt, hätte der bei 1900 angefangen, plus dann halt nochmal die Extras, die man gerne hätte, ja. Hätte ich vielleicht sogar schon bestellt. Aber ein Einstiegspreis von über 2000 Euro, plus dann nochmal, ja, du willst ja dann eine größere SSD drin haben. Ja, du willst vielleicht das ein oder, ja, du willst vielleicht dann doch 32 anstatt 16. Ja, und da kommst du halt in Preisregionen, das tut schon sehr weh.
Ja, das ist schwierig. Also ich sag mal so, ich hatte Schlimmeres erwartet, was die Preisgestaltung angeht. Ja, also die Grundpreise
finde ich... 4.500 Euro für einen 14er finde ich schon...
Ja, wenn du das hochskalierst, aber wenn du, ich sag mal, die Grundpreise von 2.249 für ein Dings finde ich persönlich vollkommen angemessen. Das ist meine persönliche Meinung und auch den Grundpreis von 2749 für das 16er finde ich auch angemessen. Weil du musst bedenken, was du da für ein Display bekommst. Das ist nach meiner Meinung derzeit auf dem Markt unvergleichbar. Das ist ein wahnsinniger Punkt.
Generell auch mit dem Pro. Ja.
Und Silicon ist auch unvergleichbar. Silicon ist auch unvergleichbar, die Akkulaufzeit etc. Das sind alles Dinge, die so mit einem Windows-Laptop in der Gesamtkomposition schwer vergleichen kann. Also das Gerät ist schwer fassbar. Und auch wenn man sich die Preise der absoluten Top-Konfiguration anschaut, da liegen wir ja, glaube ich, bei 6.800 Euro derzeit. Da ist eine 8 Terabyte ja, SSD eingebaut.
Ich wollte gerade sagen,
du musst ja bedenken, was da drinnen hängt. Und ich sage mal, die Preise, wir reden ja wirklich von Portable Workstations, das ist für mich eine portable Workstation, ist das in meinen Augen vollkommen berechtigt.
Also, wie gesagt, und deswegen, also das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das, was mich am meisten interessiert bei den Geräten, ist, wie die Zahlen oder die Benchmarks aussehen in Bezug auf die GPU. Mhm. Weil wenn die GPU wirklich das an Mehrleistung bringt im Vergleich zum M1, was sie auf der Bühne im Prinzip gezeigt haben, dann relativiert sich der Preis auch nochmal. Gerade für Anwender, die auf viel GPU-Power setzen müssen oder wollen. Wie gesagt, relativiert sich der Preis relativ schnell. Das ist genauso ein toller Satz, wie du vorhin hattest. Wie gesagt, dann kommt ja auch die Preisdifferenz gerade zum 13er dann nochmal. Wie soll ich jetzt sagen? Dann weiß man auch, wo die Preisdifferenz herkommt, weil du kriegst ja nicht nur das mehr an CPU-Leistung, sondern das wesentlich mehr an GPU-Leistung. Gerade auch nochmal beim Max, ja, dieses Plus an GPU-Leistung. Aber das ist halt momentan noch das Fragezeichen, weil zeigen können sie ja viel, ja, in ihren Charts. Es ist halt wirklich die Frage, was kommt letztendlich bei mir auf dem Schreibtisch halt an. Und das ist halt das Spannende für mich momentan. CPU, da haben sie gezeigt, was sie können mit dem M1. Die Frage ist halt jetzt wirklich, was können sie in der GPU?
Ja.
Und dann ist das auch eindeutig, haben wir jetzt gesehen. Ja, sie fahren definitiv, ja, auch was das den M1 Pro zum M1 Max dann zeigt und mit der Anzahl der GPU-Kerne, die sie dann anbieten und da ja dann auch das mehr an Grafikpower ja dann über die CPU ja oder über das nicht die CPU, aber über dann den über das Gesamtpaket halt anbieten. Zeigen sie ja auch, dass sie halt gerade was AMD betrifft, ja, die ja schon lange raus sind, Nvidia betrifft, die ja schon lange raus sind aus der Geschichte, auch gerade AMD, dass sie halt da ihr eigenes Paket machen wollen, dass sie nicht mehr auf Third-Party dezidierte Grafikkarten setzen wollen, sondern ihre eigene GPU haben im Chip. Da, wie gesagt, bin ich gespannt, gerade auch in Bezug auf den Mac Pro, der dann garantiert nicht die Schiene fährt und dann nochmal AMD-Karten reinsetzt. Da bin ich dann halt echt gespannt, ja, wie die GPU-Leistung jetzt in dem Fall aussieht, ja, gerade im Vergleich zum M1. Dann Real World, ja, nicht nur Charts, sondern Real World, weil dann, wie gesagt, kannst du dir ja dann auch nochmal interpretieren,
ja,
wie das mit dem Mac Pro aussehen wird. Und wie gesagt, dann relativiert sich der Preis ja auch sehr schnell, weil wenn die Grafikpower dann wirklich so exorbitant besser ist, klar, irgendwo muss er, dann guck dir mal heute an, was Grafik, okay, guck heute angucken, was Grafikkarten kosten, schwierig, aber guck mal alleine an, was traditionell gerade auch der Unterschied war in Grafikleistung, Anschaffungswiderstand ja, bei einer Grafikkarte alleine. Und von daher.
Ja, und auch bedenken, wenn du dieses Gerät jetzt, die haben ja, glaube ich, ein Razer Blade eingeführt als Vergleichsgerät auf den Charts, so viel ich weiß. Also eins aus der Blade-Serie.
Diese mobilen 3080 oder so, kann das sein?
Ja, genau, kann sein, ja. Mhm. Und wenn ich jetzt mir dieses Gerät hochspecke, ähnlich auf ein ähnliches Level, sagen wir, wo es vergleichbar wäre mit dem MacBook Pro Max etc., da bin ich fast in gleichen Preisbereichen unterwegs. Also das nimmt sich nicht mehr so viel. Da ist man vielleicht ein bisschen günstiger, ja. Aber ähnlich. Oder wenn ich mir jetzt ein Dell XPS 15 voll ausspecke nach oben, bin ich ähnlich unterwegs.
Das große Fragezeichen ist halt einfach die GPU.
Ja, eben. Das wird man sehen. Und wenn sich das alles so bewahrheitet, wie das Apple gezeigt hat, und davon ist auszugehen, weil normalerweise stapelt Apple, was solche Performance-Werte angeht, immer ein bisschen niedriger. Und die allerersten Geekbench-Werte, die wir vorhin ja vorgelesen haben, die zeigen ja auch, dass Apple da keinen Schmarrn erzählt hat. Dann wird das ein sehr performantes System sein. Also davon ist wirklich auszugehen. Und davon.
Dann wäre, sagen wir mal so, würde Microsoft sich entscheiden, Windows für ARM offiziell auch anzubieten, um auf Macs zu installieren mit Apple Silicon, dann wäre, wie gesagt, wenn sich halt das alles so darstellt, wie Apple das auf der Bühne gezeigt hat, dann wäre das eigentlich das System, was du haben willst, als Windows-Rechner.
Ja, und wie gesagt, die
Entwicklung geht ja weiter. Und das hast du ja schon von vielen Pros früher gehört, dass sie auch gerade wegen Bootcamp Mac-Hardware gekauft haben, weil das einfach die bessere Windows-Hardware ist. Klar kannst du da wieder anfangen zu diskutieren, AMD, Grafik, alle früher auf den Intel-Maschinen im Vergleich zu Nvidia und bla bla. Ja, aber da muss man auch mal gucken, die Nvidia-Mobillösungen waren ja nicht 1:1 die Desktop-Chips, die sie früher in den Laptops im Einsatz hatten. Und heute ist es ja auch noch nicht so, dass du wirklich 3080 Power in einem 3080 Notebook kriegst. Ja, von daher, wie gesagt, viele Pros haben ja dann der beste Windows-Rechner, den du kaufen kannst, ist ein MacBook Pro. Ja. Deswegen sind, glaube ich, auch viele froh, ja, dass Apple mit Silicon halt jetzt ein System hat, auf dem Windows ohne weiteres so nicht mehr läuft, weil sie sich ja dann auch noch stärker mit der Hardware vergleichen müssten oder den Vergleich gefallen lassen müssten. Ein M1 Pro oder gerade ein M1 Max, ja, im Vergleich zu den mobilen Lösungen von AMD und von Intel und dann auch, wenn, wie gesagt, die GPU, das Versprechen von Apple in Bezug auf GPU-Leistungen, wenn das wirklich stimmt, wie warm sich dann auch gerade Nvidia in dem Bereich anziehen müsste, ja. Also ich denke, da sind Intel, AMD und auch Nvidia nicht böse drum, ja, dass da im Prinzip eine OS 10 drauf läuft.
Das ist
und du
so.
Halt und diese Hardware auch nur in Apple Hardware kaufen kannst.
Das wollte ich gerade sagen, weil das ist da, ich glaube, da kann sich Intel im Moment glücklich schätzen, dass Apple diese Prozessoren nicht extern verkauft und jetzt anderen Anbietern verkaufen möchte und Preis anbietet. Weil dann hätte Intel wirklich ein Riesenproblem, wenn Apple diese Prozessoren weiterhin verkaufen würde als Einzelchip, dann wäre es richtig problematisch. Das ist für Intel Gott sei Dank nicht der Fall. Aber Intel hat, denke ich, jetzt auch schon genügend Probleme, egal ob sie die Prozessoren einzeln verkaufen oder nicht.
Ja, der Chipmarkt generell hat genügend Probleme. Ja, das ist ja nicht nur Intel
mit
ihren 486 oder AMD mit den entsprechenden Chips, sondern generell haben wir da ja ein Problem. Aber ich denke auch, dass Intel da versucht, Einfluss bei Microsoft halt auch zu nehmen, was Windows betrifft. Ja. Gerade die komplette, also Windows auf ARM. Also es ist ja nicht nur, dass es dann auf Apple Silicon laufen soll, sondern Windows on ARM ist ja auch, oder wird ja auch von Microsoft vorangetrieben. Ich denke, dass Intel da ja mittelfristig, ja eher langfristig ein Problem bekommen kann. Nicht, dass es bekommen wird, weil es ist ja noch Zeit. Ja, sie können da ja viel noch machen. Aber dass sie da ein Problem bekommen können. Ja, und das Problem wäre garantiert oder würde sich früher manifestieren, beziehungsweise wäre gravierender, wenn ohne weiteres Windows auf aktuelle Apple-Hardware laufen würde.
Ja, dann wäre das mal mehr Druck. Ein Beschleuniger auf jeden Fall, keine Frage. Und natürlich kennen wir nicht die komplette Roadmap von Intel, die vorliegt. Wir wissen nicht, wo der Hase hinläuft. Sie haben ja vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen so ein bisschen was rausgehauen, wo es so grob hingehen wird. Aber da haben sie auch, glaube ich, einen Ausblick auf die nächsten 2 bis 3 Jahre gegeben, was sie sich da vorstellen.
Ja, es ist halt auch sehr schwierig im Moment, ja.
Der geheime Plan für die nächsten 10 Jahre wird Intel natürlich in der Schublade liegen haben, der nicht für die Öffentlichkeit ist. Und im Prozessormarkt arbeitet man einfach so weit nach vorne oder denkt so weit nach vorne. Und
ja, muss ja auch alleine seitdem abzusehen war, wie sich ARM entwickelt. Dass ARM nicht einfach nur eine Mobilprozessorlösung ist oder eine Lösung ist für Mobilgeräte im Handheldbereich, sprich Smartphone, ja, sondern sich jetzt gerade auch mit der Arbeit, die Apple in die Technik investiert hat, wirklich zu einer Desktop-Lösung mausert, ja, und zwar zu einer nicht eine funktioniert auch Lösung, sondern eine wirkliche Alternative in dem Bereich. Spätestens da hat Intel gesehen, was sie machen oder wo die Reise halt hingeht oder welche Arbeit vor ihnen liegt, ja, die sie jetzt noch machen müssen. Ich denke, wie gesagt, gerade mittellangfristig hat Intel da auf jeden Fall noch alle Türen offen. Es ist halt nur es ist ja nicht nur Apple, die mittlerweile in diese Richtung arbeiten. Google macht ja mittlerweile ihre eigenen Chips. Mhm. Mehr oder weniger. Microsoft versucht halt, die Branche in diese Richtung zu drücken. Und da würde mich mal interessieren, wie die Roadmap da von Microsoft aussieht. Ja, wie die Kooperationen sind, gerade was halt so hinter verschlossenen Türen im Prinzip die Arbeit von Microsoft aussieht, weil die ja mit dem Druck, der von Seiten Apple kommt, ja, und den haben sie definitiv, gerade was halt den kompletten Mobilsektor betrifft, ja, und das fängt ja beim iPhone an, geht über das iPad, dann hin zum MacBook Pro, steht ja Microsoft auch entsprechend unter Druck, dass ihr Windows auf Hardware auch läuft, die entsprechende Daten gerade in Bezug auf die Akkulaufzeit und auf die gerade Performance pro Watt ja dann auch entsprechend bringt. Und da ist Intel ja einfach ein bisschen hinten dran, komplett was den kompletten mobilen Markt einfach betrifft. Ja. Und deswegen Microsoft sieht, ja, was ARM bietet, ja, beziehungsweise dass der Trend da momentan einfach in diese Richtung geht. Genauso wie im Automobilbereich, ja, der Trend ja eindeutig zu Elektrofahrzeugen geht, ja, sieht ja Microsoft auch die Entwicklung im kompletten ARM-Bereich. Da würde mich mal interessieren, wieso der 10-Jahres-Plan von Microsoft aussieht.
Ja, und wie gesagt, der ganz wichtige Faktor, wie du es eben sagtest, der wird immer wichtiger. Performance pro Watt, das ist das Entscheidende, was wir sehen. Natürlich mit Performance gekoppelt, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und
ist ja auch das, was gerade in Bezug auf GPU ja Apple dann auch schön an die Wand geschmissen hatte, ja.
Ja, eben. Und das haben sie ja beim M1 gezeigt und führen das ja auch weiter. Mhm. Das wird das Thema der nächsten Jahre sein, Performance pro Watt. Mhm. Das ist halt so. Und das ist letztendlich auch ein Nachhaltigkeitsthema, weil wenn ich Maschinen habe, auch Desktop-Rechner habe, die wesentlich weniger Strom verbrauchen und ich ja energieeffizientere Systeme einsetzen kann, ist das natürlich auch ein Umweltthema und auch für die Umwelt interessant, das Ganze. Zieht ja sehr viel mit sich, das ganze Problem. So. Oder nicht das Problem, sondern Performance pro Watt. Gut, sei es drum. Schönes Gerät und wir haben
schöne Geräte, vor allem das wirklich das 14er und 16er bis auf so Kleinigkeiten halt dasselbe Gerät sind, ja, weil ich hatte noch Bedenken gerade, was die Anschlüsse betrifft, was den Prozessor betrifft. Was hätte auch sein können, ist, dass der Pro ein 14er Prozessor ist und dass der Max ein 16er Prozessor ist. Wäre ja auch eine Möglichkeit zum Beispiel gewesen. Du hattest ja, oder wir hatten ja nach dem Event ja kurz nochmal Kontakt, ja, wo es ja dann auch um die Geräte nochmal ging, wo du ja auch gesagt hattest, hier den Max gibt's nicht im 14er, ja.
Das sah auch erst so aus, gebe ich zu. Ich habe
aber dann deswegen, das waren ja auch alles so Bedenken, die man im Vorfeld hatte, ja. Hatte ich ja auch angesprochen. Anschlüsse, Prozessor, Display, dass die Geräte halt jetzt wirklich so kamen, macht's einen nicht unbedingt einfacher. Die Entscheidung, also mir würde es die Entscheidung schon einfacher machen, weil ich dann zum 14er einfach tendieren würde. Da ist halt wirklich die Frage jetzt, ist das von der Technik her, sprich für mich dann GPU-Leistung im Vergleich zum M1 etc., Real World, ja, Performance, rechtfertigt das den Preis? Das ist halt so bei mir die Frage, ja, aber ansonsten ist im Prinzip die erste Entscheidung erstmal Display. Und der Anschluss, der Prozessor, alle Displaygröße, nicht die Display-Technik, sondern die Displaygröße einfach. Und nicht die Anzahl der Anschlüsse. Der Prozessor, der drin steckt. Die Technik, die im Display verbaut ist. Das kann man im Prinzip außen vor lassen, ja, und entscheidet sich dann wirklich für die Gerätegröße im Prinzip. Und das ist halt wirklich toll.
Ja. Ja, das ist richtig. Und Ja, ich sag's mal, ich musste meine Pläne zwangsläufig umwerfen. Es kam kein Mac Mini. Das ist halt so.
Ja, das ist ja auch
da bei mir. Es gibt verschiedene Thema, ja. Vermutungen. Ich gehe davon aus, dass es einfach die Chip-Problematik ist. Apple hat nicht genügend Chips, um das Ganze auch noch in einen Mac Mini reinzubringen zum jetzigen Zeitpunkt. Und die MacBook Pros sind einfach die umsatzstärksten Macs, ja, die Apple hat. Und das ist die höhere Priorität
gerade,
bei Apple.
Gerade auf das Update haben ja viele Pros auch gewartet.
Absolut, weil man hat ja gesehen, was im M1 möglich ist, ja, und da haben halt viele abgewartet, Mensch, nächste Generation, die will ich haben,
genau,
mehr Arbeitsspeicher und so weiter.
Genau, wir hatten ja auch die Roadmap von Apple, bis wann sie alle umgestellt haben wollen. Wir hatten den Fall, dass ja gerade bei den MacBook Pros ja auch die Intels jetzt noch da waren, um halt nach oben hin das abzudecken. Deswegen, da haben viele halt einfach drauf gewartet, was macht Apple mit der Umstellung komplett der MacBook Pros halt auf Apple Silicon. Mhm. Und da haben sie halt jetzt ordentlich ausgeteilt. Und klar, dass da dann darauf auch das Hauptaugenmerk liegt und dann die verfügbaren Kapazitäten daraufhin dann auch gelenkt werden. Ja, vollkommen verständlich. Schade für uns.
Ja gut, ich habe jetzt den Plan umgeworfen. Halt so, ja. Ich habe jetzt ein MacBook Pro bestellt, aber das habe ich auch nur deswegen gemacht, weil ich mein Vorgängermodell, das war ja auch noch ein solides Gerät, das war das 2090er MacBook Pro 16, veräußern konnte an jemanden, der unbedingt noch Windows laufen lassen möchte. Und für den ist es natürlich ein Top-Gerät, weil es halt das letzte seiner Art ist mit Intel-Prozessor. Und ich dann letztendlich das Budget, was ich für den Mac Mini eigentlich eingeplant habe, für ein MacBook ausgegeben habe. Und das, was wiederum für das alte MacBook reinkommt, das lege ich mir dann zur Seite für den Mac Mini. Oder ich sag mal, das ist eine Anzahlung für den Mac Mini. Ich glaube nicht, dass ich dafür einen Mac Mini bekommen werde. Das ist im Moment die Strategie, die ich verfolgt habe. Und es sind halt sehr viele Gründe gewesen, warum ich jetzt zugeschlagen habe. Das Display, die neuen alten Anschlüsse. Und das Gesamtkonzept, weil sie haben ja das MacBook komplett neu umgekrempelt. Also da haben sie ja nichts mehr aufeinander gelassen und sie haben ja alles neu gemacht. Ja, und das hat halt dazu geführt, dass ich mich dann für einen 16er entschieden habe, in der kleinsten Ausstattung, außer Arbeitsspeicher. Da habe ich dann mir die 32 GB gegönnt. Sonst ist das Base-Modell, der Pro-Chip und wie gesagt die 32 GB RAM-Option. Hätte es für diese Prozessor-Skalierstufe 64 gegeben, hätte ich wahrscheinlich sogar 64 GB genommen, weil ich bin der Meinung, Arbeitsspeicher ist das, was man am meisten benötigt für den Daily-Einsatz, wenn man Heavy Multitasking macht.
Ja, aber da solltest du mit deinen 32 auch sehr gut hinkommen.
Ja, das ist. Man muss es ja auch im Kontext zum M1 sehen. Die gehen man ja anders mit dem Speicher um als früher mit der Intel-Architektur, muss man ja auch sehen. Ne?
Das ist halt so. Man muss es auch im Kontext zum Arbeits- oder zum Einsatzzweck sehen. Hast du in der Vergangenheit jemals 64 GB Speicher gebraucht? Oder wärst besser bedient gewesen mit 64 GB Speicher?
Ich habe das am Desktop öfter mal benötigt, das bei gewissen Aufgaben, aber nicht mobil.
Ich wollte gerade sagen, mobil. Wenn du den natürlich als Desktop-Ersatz nutzen würdest, wäre es ja auch wieder eine andere Frage.
Nein.
Aber gerade auch im Ersatz, wie viel hatte dein 16er gehabt vorher?
Der 32. Deswegen habe ich mich auch wieder für 32 entschieden.
Ja, deswegen, das war, wenn damals du mit den 32 bis jetzt sehr gut hingekommen bist und keinen Fall gehabt hattest, wo 64 wirklich zwingend irgendwie jetzt mal nötig gewesen wären, okay, dann hätte man nochmal sagen können, aber so hast du ja die Erfahrung auch gehabt, ja. Was und unter dem M1 und mit dem aktuellen OS kannst du ja eigentlich mit den 32 nur besser fahren,
hoffentlich. Ja, ich denke immer ein bisschen langfristiger letztendlich und ich gehe davon aus, dass ich das Gerät ein bisschen länger behalten werde als
aber als das letzte. Gott. Ne? Wie hat Bill Gates, glaube ich, nie gesagt, ja, 64 kW.
Ja. Ja gut, das waren andere Zeiten, ja, aber naja, ich glaube es, oder ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung, die ich da getroffen habe, und ich habe auch nicht direkt bei Apple bestellt. Das hat mir mal wieder gezeigt, Leute, versucht nicht unbedingt mit Biegen und Brechen sofort schnell bei Apple zu bestellen, weil man kann bares Geld sparen, wenn man bei anderen Anbietern kauft. In meinem Fall waren es eine Differenz letztendlich nach einer kleinen Nachverhandlung von 201 Euro Preisunterschied. Das ist schon eine Menge Holz. Ja, brutto?
Brutto.
Nee, netto.
Netto. Netto.
Mhm.
Okay.
Das ist schon eine Menge Holz, weil gerade bei einem brandneuen Produkt ist es bemerkbar, dass man da nochmal vergleicht. Und es gibt, wie gesagt, auch andere Ketten, die das anbieten, wie sie alle heißen, Cyberport, Gravis etc., die ja teilweise andere Preise machen können, als wenn man direkt bei Apple kauft. Das habe ich jetzt wieder festgestellt. Und 200 Euro ist eine Menge Holz.
Das ist viel Geld, ja.
Ja. Somit bin ich auch in meinem gesteckten Budget geblieben, was ich ausgeben wollte oder was ich mir zur Seite gelegt habe für den Mac Mini, und alles gut.
Ja, die Frage ist halt, wie lange will man noch auf ein Mac Mini Update warten? Nachdem man ja jetzt gesehen hat, was der Pro und was der Max kann, ja, wird da zumindest mal der Pro wahrscheinlich auch im Mini Einzug halten. Wie lange will man da jetzt halt noch drauf warten? Will man jetzt noch mal bis ins Frühjahr hinein warten, oder?
Ist vielleicht gibt's ja auch, da gab's ja auch Spekulationen, dass jetzt einfach ein Silent Update demnächst kommt, so im November. Standardgehäuse sozusagen ändert sich nicht, und da schmeißen die dann einfach die aktuellen Prozessoren rein. Halte ich für eine gewagte These. Ob sich jetzt im November so signifikant die Liefersituation der Chips ändert, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch irgendwie Updates in Richtung Mac Mini sehen werden. Das glaube ich nicht. Vermute ich nicht.
Ich denke auch nicht. Ja. Die Frage ist halt, wie lange wird es der Mini noch warten, und wird ein Mini-Update eventuell erst mit dem iMac zusammenkommen? Weil das wäre ja auch nochmal so eine schöne Desktop-Sache, dass du Mac Mini und iMac vielleicht zusammen präsentieren würdest.
Präsentationstechnisch wäre es gut, ja.
Und dann halt nochmal separat, was hättest du für ein Mac Pro? Ja, weil der ist, denke ich mal, so ein eigenes Event im Prinzip wert. Würde ich jetzt mal sagen.
Mm.
Ein iMac zusammen mit dem MacBook, mit einem Mac Pro vorstellen, hätte ich Bauchschmerzen. Ja, weil der ein oder andere wahrscheinlich dann doch vielleicht zum iMac eher greifen würde, je nach Leistungsdaten, als zum Mac Pro. Ja.
Und der Mac Mini könnte letztendlich identisch sein mit dem iMac, nur ohne Display sozusagen. Genau. Also hier hast du die Wahl mit Display und ohne Display. Mhm. That's your choice. Ja?
Genau.
Und das könnte gut passen. Und da spekuliert man ja auch, dass man im Frühjahr, also im ersten Quartal 2022, den iMac sehen soll. Und da ist man jetzt wieder von einer Bildschirmdiagonale nach unten gegangen. Soll jetzt doch wieder nur ein 27er werden. Da gab es ja auch Spekulationen, wird ein 32er. Ja, jetzt sagt man 27.
Also, ne? Ich würde mir zumindest mal 30, ja, 30,5, ja, was halt so die gängigen Displaygrößen ja auch sind. Im Prinzip bei PC-Monitoren würde ich mir schon wünschen. Ja, es ist halt die Frage, was in dem, wie nennt sich das jetzt nochmal, Liquid Retina XDR dann halt ginge in dieser Displaygröße.
Also naja, gehen tut ja
bis zu einem vernünftigen Preis.
Gehen tut ja bis 32 Zoll, sehen wir ja, gibt es ja extern zu kaufen.
Ja, ja.
Ne? Aber das ist ja kein vernünftiger Preis.
Ja, aber gerade um vielleicht da sich dann auch, oder das den iMac nochmal abzusetzen zum Pro-Display, wie gesagt, vielleicht dann 30 Zoll, könnte ich mir vorstellen. Ja.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass sie dann die gleiche Diagonale nehmen würden, 32 Zoll, weil dann ist man zu nah an dem Display wieder dran, dass man da dann noch eine 30
ja, wäre vor allem vielleicht. 30, wie wolltest du den iMac dann machen?
Ja, na gut, ich glaube auch nicht, dass er
dann... Was kostet aktuell ein Display?
Ohne Standfuß und ohne, ohne Anti-Reflektionsbeschichtung 5,5.
Ja, was kostet ein iMac? Ja, deswegen, das kann nicht funktionieren. Ja,
oder man müsste dann halt wieder zwei Versionen rausbringen. Eins mit einem normalen Display, in Anführungsstrichen, also mit so einem 5K-Display, und eins mit einem Liquid Retina-Display. Und das glaube ich nicht, dass das der Weg ist. Ich glaube, dass Apple jetzt Stück für Stück diese Liquid Retina XDR-Geschichte in allen ihren Geräten etablieren möchte.
Ja, also fast allen. Die Problematik, die Apple einfach hat, ist den iMac, wenn sie die Display-Technik entsprechend da halt auch reinbringen wollen und sagen, dass, und die Betonung liegt ja beim MacBook Pro auch gerade auf der Qualität des Displays in Bezug auf das Pro-Display, ja, wie willst du den Unterschied vom Preis her beim iMac im Vergleich zu dem Pro-Display dann? Du kriegst einen kompletten Rechner für, keine Ahnung, 3.000 Euro, 3.500 Euro und für das Display alleine bezahlst du so viel Geld?
Ja.
Ist schwierig. Ja. Schwierig. Selbst wenn es nur ein 5K-Display wäre beim iMac. Mhm. Im Vergleich zum 6K, ja, scheiß hier auf die 3 Pixel, ich kriege hier einen kompletten Rechner.
Naja, gut, 5K ist ja jetzt etabliert im iMac-Bereich, haben wir jetzt als
Standard-Display. Ja, ja, aber wie gesagt, irgendwo muss ja dann der Unterschied ja zum Pro-Display auch noch kommen. Machen Sie es dann über die Display-Diagonale und Auflösung?
Ja, ja.
Wäre ja zum Beispiel ein Ding, weil du kannst nicht hingehen, nimmst ein Pro-Display, packst ein iMac hinten dran und verkaufst es für weniger Geld.
Nee, und deswegen denke ich auch, das wird nicht hundertprozentig.
Das würde jeden iMac-Käufer freuen.
Das wird nicht hundertprozentig featuregleich sein mit dem Pro-Display. Genau, oder das Pro-Display wird dann irgendwann im Preis gesenkt, so nach dem Motto, wir können jetzt auch diese Bildqualität in einem günstigeren Rahmen abbilden. Das wäre vielleicht auch denkbar.
Wie viele Leute würden sich ein iMac kaufen, um das als Target-Display zu benutzen? Geht das überhaupt noch?
Geht nicht mehr, nein. Wenn das gehen würde, dann.
Nein. Okay.
Dann
geht nicht, gut.
Das ist ja vor ein paar Jahren rausgefallen, schon relativ lange rausgefallen. Und das ist auch schade, dass es rausgefallen ist.
Ja, weil das wäre dann erst die Problematik. Ja. Du kaufst dir dann für weniger Geld ein iMac und benutzt den im Prinzip nur als Display.
Kaufst dir den billigsten iMac mit der kleinsten Ausstattung und naja, gut, ist halt noch ein Rechner drin, ist ein Backup-System.
Zur Not, genau.
Ja. Das ist, schon, ja, aber es ist leider nicht möglich. Auch eine Funktion, die ich mir persönlich sehr stark zurückwünsche. Ja. Und wenn Apple clever ist und auf, ich meine, sie haben jetzt so oft auf ihre Nutzer gehört, aber ich glaube, sie hören auch nur in den Bereichen auf die Nutzer, wo sie es selbst für sinnvoll erachten und sie erachten wahrscheinlich nicht den Target-Display-Mode für sinnvoll, auch wirtschaftlich gesehen nicht für sinnvoll. Ich glaube, das würde eine Menge Probleme unterm Strich für Apple geben und wirtschaftlich. Naja, schauen wir mal. Gut. Tja, und dann gab es noch eine Diskussion, die sogar von den Massenmedien aufgegriffen worden ist. Spiegel Online und wie sie alle heißen, sind darauf aufgesprungen. Und da möchte ich auch noch mal meinen Senf dazugeben.
Wie war das, was hast du gelesen? Der Eilappen.
Der Eilappen, ja, die Idioten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstens mal, wenn sich so ein konventionelles Medium, Portal für solche polemischen Berichte hinreißen lässt, finde ich es schon mal sehr traurig, muss ich persönlich dazu sagen. Es geht darum, dass Apple ein Poliertuch vorgestellt hat, was 25 Euro kostet, was angeblich sehr teuer sein soll. Sehe ich ein wenig anders, weil Mikrofasertuch ist nicht gleich Mikrofasertuch. Es gibt mittlerweile Foren, Communities, die sich um Qualitäten von Mikrofasertüchern streiten und diskutieren. Und es gibt natürlich auch im Mikrofaserbereich extrem große Qualitätsunterschiede. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass dieser Eilappen oder dieser Putzlumpen oder wie man das auch nennen mag, die schlechteste Qualität ist. Und dass Apple da schon was Hochwertiges einsetzt. Und wenn ich mir mal hochwertige Poliertücher, Mikrofasertücher anschaue, liege ich auch um die 15 bis 17 Euro im Normalbereich. Und wenn ich jetzt ganz exklusiv nach oben gehe, kann ich auch für 19 Euro was kaufen. Kommt auch immer auf die Größe des Lumpens an. Und deswegen sehe ich diese 25 Euro nicht als exorbitant teuer an. Sicherlich wäre 19,95 vielleicht zu der No-Brainer-Preis gewesen. Und wenn man sich die Lieferzeiten anschaut, das Ding ist ausverkauft. Also entweder haben sie nur ein paar gehabt oder der Ansturm war also groß. Und sicherlich hätten sie diesen Putzlumpen beim MacBook Pro dabei packen können. Ganz früher haben sie es ja auch getan. Ich glaube, es gab mal irgendwelche Geräte, da war so ein kleiner schwarzer, war jetzt, glaube ich, kein Mikrofasertuch, aber so ein kleines Putztuch war mal dabei. Und beim Pro Display XDR ist ja auch ein Reinigungstuch dabei. Das hat da aber auch ganz andere technische Hintergründe, weil Apple möchte, dass das beschichtete Display nicht mit Flüssigkeit in Verbindung kommt und nur trocken gereinigt wird, damit diese Nanotexturbeschichtung nicht angegriffen wird. Und deswegen liegt da auch ein Reinigungstuch bei. Und bei den MacBooks gehe ich mal davon aus, dass da keine Beschichtung drauf ist. Und deswegen sieht Apple es auch nicht als sinnvoll an, da ein Putztuch beizupacken. Ja, und warum sollte man es dabei packen, wenn man es verkaufen kann? denken wir mal wirtschaftlich. Also, wer ist doch so, mein Gott, die stehen auf, um Geld zu verdienen und nicht um irgendwelche Putztücher zu verschenken. Von daher finde ich diese Berichterstattung äußerst clickbait-technisch
ja,
verständlich, vor allem, aber ich finde es lächerlich. Ich finde es lächerlich,
dass man davor aufhört. Wie gesagt, halt gleich von Eilappen zu schreiben, nein, alle war sehr kreativ. Ja,
ja, nee, das war kreativ.
Wir hatten ja vor einiger Zeit, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und zwar ging es da um diese Einlage-Displayschutz bei den MacBooks.
Zwischen früher.
Also Tastatur-Display, ja. Was ja im Auslieferungszustand diese Folie war. Da gab es ja auch einen sehr florierenden Third-Party-Markt, die teilweise für ähnliche Preise ja auch nochmal solche
Zwischenstücke.
So ein Display-Einlegeschutz, Krümelschutz für die Tastatur oder wie auch immer.
Habe ich im Betrieb.
Verkauft haben für ähnliche Preise. Ja. Und ich hatte damals für mein 17 Zoll auch sowas. Und da habe ich, glaube ich, mehr als 25 bezahlt für.
Ja. Oder
war das noch D-Mark-Zeiten?
Ups, egal. Aber jedenfalls, ich sage ja immer, wenn ich mir was ein hochwertiges Mikrofasertuch kaufe, kein Billigzeug, dann bezahle ich dementsprechend auch so um die 15 bis 20 Euro.
Ja, dann die Apple Tags noch drauf, ja.
Ja, also von daher finde ich jetzt, ja, mein Gott.
Man kann aus allem ein Fass machen.
Da kann man drüber diskutieren.
Oder zu allem ein Fass aufmachen, so
mehr. Ja, ja.
Und es ist keiner gezwungen, das zu kaufen. Ne?
Das wollte ich gerade sagen. Es ist ein Angebot. Ich habe die Möglichkeit, es anzunehmen, es zu kaufen oder es einfach zu lassen. Aber diese bekloppte Berichterstattung von Medien, die sonst wenig mit Apple zu tun haben, finde ich lächerlich. Aber letztendlich ist es natürlich auch wieder in die ganz breite Masse gekommen und es wurde mal wieder in der absolut breiten Masse über Apple gesprochen. Schlechte Publicity kann auch gute Publicity sein.
Ja, es wurde halt über Apple geredet, ja. Was mich ein bisschen gewundert hat, jetzt gerade in der Berichterstattung in Bezug auf die neuen MacBook Pros, ist, dass es nicht ganz so viel gewesen ist, wie noch zu den Intel-Maschinen. Es ist halt echt die Frage, ob das wirklich daran liegt, dass halt jetzt eigene Prozessoren verbaut werden, dass die Windows-Kompatibilität wegfällt, weil das war ja auch immer bei den Intel-Maschinen so ein Thema. Der erste Satz war ja dann in der Regel auch immer, ja, läuft ja auch Windows drauf, ja, Bootcamp, Virtualisierung etc. Das war ja da immer stark direkt mit in der Berichterstattung schon erwähnt. Ob es daran liegt, ich weiß es nicht, aber man hat relativ wenig jetzt eigentlich zu den Geräten.
Also außerhalb der Tech-Bubble meinst du jetzt? Ja. Ja, das kann sein. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich mein altes Gerät so schnell losgeworden bin, weil es klar geworden ist, hups, das ist ja das Letzte seiner Art mit Bootcamp-Support. Ja, sonst wäre das nicht so schnell passiert.
Ich bin mal gespannt, ob Microsoft da nochmal eine Kehrtwendung macht.
Kann sein, aber ehrlich gesagt interessiert mich Windows auf dem
Mac. Uns wenig. Jetzt eher weniger, aber der Markt ist ja da.
Weil wenn ich jetzt unbedingt Windows nutzen will, dann hole ich mir eine physische Maschine, wo Windows drauf läuft und mache das jetzt nicht unbedingt.
Könnte es ja auf dem Mac auch, wenn halt Windows
dafür da wäre. Wäre dann ja per Bootcamp, aber ja, ich bin. Aber
es gibt kein Bootcamp. Ja, es gibt ja auch offiziell kein Windows. Ja, also von daher.
Das letzte produktive Multi-Boot-System, was ich, also produktiv wohl bemerkt, nicht für Einrichtung und Experimentierzwecke, was ich im Einsatz hatte, war OS 2 mit Windows 95. Also du siehst, wie lange meine Multi-Boot-Zeiten her sind.
Oh, mein letztes Multi-Boot ist, glaube ich, sogar noch viel länger her. Da hatte ich unterschiedliche Amiga-OS-Versionen.
Ja, okay.
Das, zum Booten.
Ja.
Aber das ist ja schon, das ist ja schon so lange her.
Und seitdem da die Standard-PC-Preise in den Keller gegangen sind, bin ich der Meinung, okay, separat ein PC für Linux und für Windows und für Mac ist heute alles machbar. Auch wenn es vielleicht ökologisch und nachhaltig nicht so interessant ist, aber ich kann halt gleichzeitig mit mehreren Systemen was machen, was ich beim Multiboot nicht kann. Naja, gut, das ist halt auch eine Philosophiefrage, wie man dazu steht. So, ich glaube, jetzt haben wir es, oder?
Ich denke schon, ja.
Ja, und die wirklich interessanten Sachen werden sich dann noch im Laufe der nächsten Wochen...
gerade GPU-Benchmarks etc., da bin ich echt ganz heiß drauf. Weil du hast ja schon erwähnt, du hast dir das 16er bestellt. Wäre das 14er, wie gesagt, günstiger, wäre ich vielleicht auch noch schwach geworden, weil ich habe ja eh schon ein Budget gerechnet als Nachfolger für meinen Mac Mini und wie gesagt, da nochmal 5 Euro drauflegen ist ja, gerade wenn man den Mini mal aktuell auch ausstattet, kommt man ja auch relativ schnell auf Beträge, ja, die ein MacBook 13 Zoll da durchaus Konkurrenz machen. Aber mir tut der 14er Preis schon ein bisschen weh, ja, weil das wäre so eigentlich mein Gerät gewesen. Von daher stelle ich mir halt die Frage, wird's wirklich oder kommt ein neuer Mini wirklich schon im Frühjahr? Dann würde ich versuchen, doch noch mehr so lange mich über Wasser zu halten.
Ja.
Oder würde man doch jetzt in den sauren Apfel beißen und sich dann für die nächsten Jahre halt auf ein MacBook Pro festlegen? Ah, das ist halt die Frage, ja.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Aber wie gesagt, so ein Gerät hält ja auch lange. Guck mal, wie lange du mit dem Mac Mini arbeitest. Das muss man ja alles so ein bisschen in Kontext setzen
zu dem Anschaffungswiderstand. Ja, da ist ja die Frage zwischen Mac Mini, was ja im Prinzip Desktop ist, und dann wieder portabel, ja, MacBook Pro. Ich brauche eigentlich nicht unbedingt
ein
MacBook Pro. Klar, wäre es auch schön, wenn man sich dann mal auf die Couch setzen kann und macht dann da noch mal was fertig, ja. Gerade wenn es nur ums Schneiden oder so geht, ja, beziehungsweise ums Rausrendern und du nebenher noch ein bisschen am Surfen bist oder so. Klar kannst du dich dann auch mit dem Gerät auf die Couch setzen. Aber mein Gott, wenn nicht, dann nicht, ja. Und vor allem muss man ja gucken, wie viel Geld sparst du dann im Vergleich zu dem Punkt, wo du es dann mal mit auf die Couch nimmst, ja.
Ja, klar. Das
ansonsten fürs Surfen auf der Couch habe ich entweder ein Chromebook, wenn es sein muss, ja, oder aber mein iPad.
Mhm.
Ich brauche da nicht noch ein MacBook Pro für.
Ja, da gebe ich dir recht. Und ich hätte es bei mir auch persönlich nicht gemacht, wenn ich mein altes Gerät nicht so gut veräußern konnte. Das war ein guter Schritt. Du nutzt es ja auch
noch beruflich, ja.
Ja, klar. Und das sind noch andere Aspekte, spielen eine Rolle. Und natürlich auch, das Gerät hat bei mir Begehrlichkeiten ausgelöst, gebe ich zu, klar.
Definitiv, ja. Das 14er garantiert. Also, aber sowas von. Und zwar da dann auch gerne mit Max und 64 GB und 2 GB SSD. Aber das sind ja, hallo Freunde.
Da konnte ich mich beherrschen.
Das ist ein Jahresgehalt, genau fast die da draufgehen.
Weil ich genau weiß, was ich mit dem Gerät mache und damit nutze ich den Prozessor gar nicht aus, was ich mit dem Gerät mache. Ja. Obwohl es ja jetzt wieder so ist, hardware-technisch wäre der Mac eine interessante Spieleplattform. Und mit dieser Ausstattung, mit diesen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, da wäre was möglich. Ne? Aber es läuft ja nichts.
Nee, ich wollte gerade sagen, es
gibt ja keine nativen Spiele.
Du hast kein Windows, was du installieren kannst. Und die Frage, selbst wenn du Windows installieren könntest, ja, aufgrund der GPU, die du hast, inwieweit hättest du Treiber, die entsprechend funktionieren, beziehungsweise es hat ja keine, selbst wenn du jetzt zum Beispiel mit Aspire ja Anbieter hast, die unter anderem ja auch Spiele nativ auf Mac haben oder du sogar mit Steam eine gewisse Anzahl hast, die Mac-kompatibel sind, ja, falls sie schon die Kompatibilität für Apple Silicon mit oder das Update dann auf Apple Silicon gemacht haben, da ist halt immer die Frage, ja, der GPU-Unterstützung, wie gut funktioniert das, beziehungsweise wie sind sie halt auf Metal angepasst?
Ja, aber ich meine, man könnte jetzt auch als Publisher vielleicht mal ein Auge drauf werfen und vielleicht dahingehend entwickeln, weil die Leistung wäre da.
Ne? Ja, die Leistung, aber die Plattform ist zu klein.
Ja, klar.
Und mit Bootcamp sah es noch ein bisschen anders aus. Da gab es einige, die ja das auch dann durchaus zum Spielen benutzt haben.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, ohne die offizielle Unterstützung von Microsoft in Bezug auf Windows ARM, dann auch für die Plattform wird da wenig passieren.
Ja, das sehe ich auch so. Ne? Aber mal schauen.
Ja, aber wir haben schon so oft drüber gesprochen, das Thema Spiele mit Apple ist ein wirklich schwieriges Ding.
Ja, leider. Und ich meine, es gibt ja Spiele, aber es sind alles alte Kamellen. Also es kommen ja weiterhin ab und zu mal was raus.
Es ist sehr
realistisch,
das Angebot, ja.
Das sind ja alles alte Kamellen, ich meine. Das ist ja nichts Aktuelles bei. Also ich glaube, es gibt keine aktuellen Top-Spiele, die auf dem Mac laufen.
Oh, da darfst du mich, da bin ich.
Ist mir jetzt nichts bekannt.
Da bin ich echt überfragt.
Also nativ. Brauchen wir, glaube ich, ohne Umwege.
Spieltechnisch bin ich ja auf PC unterwegs. Und es zeichnet sich immer mehr ab, dass das auch die Plattform der Zukunft ist. Für Anfang des Jahres, Anfang dieses Jahr haben sie jetzt ja, glaube ich, God of War angekündigt. Klar, es ist nicht der aktuelle Teil. Aber trotzdem, ja. Es sind einige konsolenexklusive Titel, die jetzt auch nach und nach auf den PC kommen. Und da ist es auch nur eine Frage der Zeit, gerade Microsoft-exklusive Titel, die dann schon ab Release für PC verfügbar sein werden, nicht nur für Xbox. Wie gesagt, Sony bringt auch einige Titel auf den PC. Da muss man echt mal, oder da, wie gesagt, sich eventuell nochmal eine Konsole kaufen für 2-3 Titel, ist echt so ein Fragezeichen, ja.
Naja, gut. Es bleibt spannend und
jawohl.
Am 12. November, so mein Liefertermin für das Gerät, da wissen wir etwas mehr. Und es war für mich das Event des Jahres. Also das iPhone-Event hat mich nicht so mitgenommen, nicht so begeistert wie jetzt dieses MacBook-Event. Das iPhone war ja eine kleine Weiterentwicklung und okay, aber ja, das war okay, jetzt wirklich...
Man wusste, es kommt ein neuer Chip auch ins iPhone, aber da war ja absehbar, inwieweit da halt die Entwicklung sein wird beim M1X, ja, beziehungsweise Pro und Max, was wir jetzt haben, war das ja noch ein großes Fragezeichen.
Ja, und es gab ja noch Last-Minute-Leaks von Mark Gurman, der hat ja so 2-3 Stunden, glaube ich, vor der Keynote gesagt, das Zeug heißt M1 Max und M1 Pro. Da gab es ja noch mal so ein paar Hinweise zu, und muss man auch dazu sagen.
Wobei Leaks am selben Tag sind halt immer so eine Sache, klar, irgendwo
Ja, klar.
Hast du dann
Es sind ja auch noch mal kurzfristig so bunte Bilder von irgendwelchen Mac Minis aufgetaucht, aber das hat sich ja nicht bewahrheitet. War auch wieder nur sowas, so irgendwelche Mockups, die da leider nicht gekommen sind oder zum Glück nicht gekommen sind.
Was noch mal interessant wird, ist jetzt halt, wie gesagt, das nächste Chip-Update. Wobei, wie ich hatte es ja schon erwähnt, Mac Pro sehe ich da ein bisschen außen vor. Die Frage ist halt, wie wird wirklich ein M2? Und wenn wir den irgendwann sehen werden, dann haben wir ja auch so den Trend für dann nachfolgende Prozessoren. Dann wird auch die Überraschung nicht mehr so groß sein. Wahrscheinlich oder werden wir so eine Stufe erreichen wie beim iPhone jetzt. Es gibt einen neuen Prozessor, ja, der wird ein bisschen besser, aber du hast da nicht mehr so die Sprünge, wie wir es jetzt haben zum Pro und gerade auch zum Max.
Ja, na, weil irgendwann kannst du auch nicht mehr solche Entwicklungsstufen durchziehen. Irgendwann ist auch das Limit erreicht. Mhm. Ja, das ist halt so. Und da gehen die Schritte nur noch kleiner voran.
Genau.
Und
also sehr spannend wird es jetzt nochmal mit dem Mac Pro. Ja. Aber dann so ein Max.
Und ob der Mac Pro überhaupt schon auf der M2-Schiene kommen wird, das ist so fraglich, ob die nicht erstmal noch auf diese M1-Schiene setzen werden.
Und wie gesagt, ich denke, dass der auch von der Bezeichnung her was anderes sein wird, um den alleine auch schon abzugrenzen und da keinen Bezug herzustellen, der ist ja nur, keine Ahnung, es ist ja im Prinzip nur wieder ein aufgemotzter M1 oder M2 oder so. Ich denke, dass der eine eigene Produktfamilie bekommen wird.
Ist denn der M1 Titanium oder Titanium?
Ja, oder gar keinen Bezug auf M1 oder auf die Prozessoren M2, keine Ahnung, wie sie dann halt in den
Aber ich glaube, sie werden schon irgendwie versuchen, da so eine Produktmatrix weiter zu verfolgen, und wie es aussehen wird, muss man halt schauen, ob das denn, ja, keine Ahnung. Wir werden sehen. Und das wird auch das Gerät, was zuletzt rauskommen wird, das werden wir auf der allerletzten Zeitschiene sehen.
Wahrscheinlich, ja. Vielleicht wird es auch ein TI.
Ja. Naja. Schauen wir mal.
So, gut.
Gut. In diesem Sinne
hören
wir uns nächste Woche wieder, und ich hoffe mit weiteren Erkenntnissen zu den aktuellen Geräten. Und das wird eine spannende Woche, finde ich.
Ja.
Schön. Gut, in diesem Sinne, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gesagt, super. Wiederholen macht es auch nicht besser. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn alles gut geht.
Bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.